Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bastarde.
Bums hat's gemacht und da ist er unten.
Ja. Moin zusammen.
Servus. Wir sind heute, wir haben heute wieder was Spannendes. Wir erst haben wir uns wieder mal nicht überlegt, wer anfängt, aber scheiß drauf.
Deswegen habe ich ganz schnell einfach diesen Sample-Knopf gedrückt, um unsere Unseriösheit schnell zu übertünchen mit dem Sample. Ja,
so muss so sein. Und wir haben heute, das ist mir im Vornachdenken aufgefallen, wir haben heute den zweiten Gast, der sich zu einer Folge selber eingeladen hat und die kommen alle aus demselben Podcast. Das hat irgendwie, zieht sich das so durch.
Ich finde das voll in Ordnung, ja, solange sie sich nur zum Podcast einladen und nicht plötzlich auf der Matte stehen an Heiligabend, wenn die Ente gerade aus dem Grill kommt, so.
Dann noch Geschenke erwarten.
Das wäre geil. Warum hast du nichts für mich?
Ja, ja, wir haben heute Hoffi, ja? Willkommen genau. Bei uns. Moin. Herzlichen Dank, moin, dass du am Start bist.
Ja, danke, dass ich mich selbst einladen durfte.
Ja, sind wir ja immer sehr dankbar drüber, denn wenn sich Leute selbst einladen, haben sie ja offensichtlich auch eine Motivation bei einem Thema, irgendwie was Spaß zu haben. Und wir haben ja heute ein Thema, bei dem man ja eigentlich nur Spaß haben kann, außer man heißt Guess mit Vor- und Nachnamen.
Mhm. Ey, aber wirklich. Aber ich war auch überrascht, weil ein paar Filme dabei waren, die habe ich mal irgendwann anscheinend so nach meinem Studium mir angeguckt, ja. Das klingt bei so hochtrabend, war einfach stinknormale V-Hochschule. Wir waren 20 Leute, ja. Es war eigentlich wie eine Schulklasse. Und dann habe ich halt einen seriösen Job angefangen. Und wahrscheinlich habe ich in diesem Zeitraum mir nochmal ein paar von diesen Filmen, die wir heute bequatschen, angeguckt und war überrascht, dass ich in meiner eigenen Liste teilweise 4 oder 5 Punkte dafür vergeben hatte. Ja? Also anscheinend, man kann die Filme, glaube ich, so gucken, ja, ernsthaft und dann scheiße finden. Oder, ey, Alter, man darf das einfach nicht ernst nehmen und dann funktionieren die auch wirklich richtig gut.
Wo du gerade seriösen Job sagst, ich sehe gerade unsere drei Bilder und ich habe gerade gedacht, wie können eigentlich drei so geistige Vollkatastrophen wie wir so seriöse Jobs machen?
Ja, verstehe ich auch nicht.
Das ist ja der helle Wahnsinn. Ja. Also ich glaube, wenn du die Jobbezeichnung sagen würdest und würdest dann so wie bei Alida das Geständnis hinter der Schattenwand, die Schattenwand runter machen und dann kämen wir zum Vorschein, würden alle sagen so, what?
Ja, solange am Ende nicht rauskommt, dass ich von irgendwem der Vater bin, ist alles in Ordnung.
Oh ja.
Ja. Naja, der Einzige in unserem Podcast-Netzwerk, der ja vom Alter her von irgendwem der Vater sein kann, ist ja Guess, ne?
Ja, der könnte von irgendwem der Opa sein, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Darum haben wir übrigens Gäste, ja, weil wir bestimmte Aussagen uns nicht mehr trauen, rauszuhauen.
Kennt ihr dieses, ich weiß gar nicht, ob es war irgendein Stand-Up-Bit, wo sich ein weißer Typ einfach irgendein Afrikaner daneben stellt, damit er das N-Wort für ihn sagen darf.
Ja, ja.
Alter, ich finde das so witzig.
Ja. Oh, sehr schön.
Oh, es ist so großartig.
Ja, gefühlt die halbe Internetwelt bricht ja gerade wieder auseinander, weil auf Schnittberichte alle paar Wochen wieder eine neue Folge von Pippi Langstrumpf, der Serie, ja, rausgehauen wird und die aktuelle Zensur, in Anführungszeichen, oder Anpassung der Tonspur, der deutschen Synchronisation, ja, wo das deutsche N-Wort dann entsprechend einfach weggelassen wird, ja. Ich finde, das machen sie gut technisch. Ich halte mich jetzt mal wirklich zurück, was ich inhaltlich davon meine. Also, ja, tatsächlich.
Da hast du ja schon eine sensationelle Brücke geschlagen, denn das Thema, also das findet sich ja in unserer heutigen Thema auch gerne mal wieder, dass das da noch durchaus gängig war, das in eine Synchro zu klatschen. Und hier
und
ist es ja eigentlich
danach noch, ne, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also das letzte Mal, dass ich so präsent habe, ist 7 Zwerge, Männer allein im Wald.
Alter, so spät noch, Alter. Ja. Die Deutschen,
da gibt es irgendwann den Gag, dass irgendjemand ruft, bringt mir den Jäger. Und dann kommt halt eine schwarze Person halt rein. Und dann heißt es halt, den Jäger, nicht den, ne? Und das ist, ich weiß gar nicht, wann kam der raus? 2004 oder so?
Ja, das könnte hinhauen. Passt gut.
Ja, das halt auf jeden Fall, da habe ich mich nämlich auch erschrocken, als ich da mal drüber nachgedacht habe, jetzt auch tatsächlich im Zuge dieses Podcasts so, weil ich mich auch gefragt habe, naja, wie lange ging das denn noch? Habe ich mich einfach nur mal zurückerinnert und da war auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich mich dran erinnern kann.
Weißt du noch, wer das rausgehauen hat, diesen Spruch?
Ja, ich glaube, das ist Hans-Werner Olm gewesen.
Ah, okay. Hm.
In der Rolle von dem Berater von der bösen Königin da. Das ist ja so eine Schneewittchen-Dings. Mhm. Und genau, er ist da irgendwie der, weiß nicht, ihr Hofnarr nicht, sondern halt mehr so der Grima-Schlangenzunge quasi. Und ich glaube, er haut das raus.
Ah ja. In seiner Oma-Art oder dann?
Nee, schon normal, also mehr oder weniger normal, so normal, wie du sowas halt raushauen kannst, Mitte der 2000er.
Ich habe den Film sowas von verdrängt. Ich habe den damals gesehen, als der zeitnah irgendwie raus, also zeitnah zu dem, wo er rauskam. Und ich fand, weil halt nicht mein Humor. Deswegen.
Ja, komisch. Kann ich voll verstehen so. Das Ding ist, ich war halt 12, als der rauskam. Mhm. Ich glaube, ich habe den im Kino gesehen und dann damals auch noch irgendwie auf VHS mehrere Male und fand den halt hilarious. Ne? Ja, ja. So mittlerweile, ja, kannst du dir die Scheiße halt nicht mehr angucken. Aber das, ja, wie gesagt, komme ich auch jetzt gerade nur drauf, weil das irgendwie so das letzte Mal war, dass ich mich dran erinnern konnte, dass sowas in der deutschen Synchro passiert ist.
Mhm. Ja, ist schon stark. Mhm. Gerade so in den 70er, 80ern hast du das ja ohne Ende. In den Otto-Filmen ist das ja auch gerne mal drin hier. Ja. Schwarze Hände, schwarze Füße oder keine Ahnung. Mhm. Da ist das ja auch gerne genommen.
Durchaus.
Und hier haben wir es ja heute auch drin, denn wir verteilen heute nochmal Nackenschellen, Dampfhammer und fressen Bohnen, bis die Hose platzt. Bud Spencer, Terence Hill, Part 2. Mhm. Denn das Thema ist noch nicht auserzählt.
Nee.
Und wir haben ja auch heute schönerweise einen Film dabei, den die Banausen diesen Monat auch noch machen, denn die werden ja immer von Atombomb jeden Januar mit einem Bud Spencer und Terence Hill Film beglückt. Hm. Da wird Guess also noch ein paar Jahre durch müssen. Ja. Und ich glaube, da hat Atombomb aber hier mehr Freude, außer er empfindet Freude, Guess zu quälen, dann könnte er da auch seine Erfüllung finden.
Doppelfreude im Monat Februar, ist doch top.
Ja, einmal mit Liebe besprochen und einmal mit Hass. Ist doch super.
Ja, noch weiß es ja nicht. Ja? Ich habe den Film ja mir gepickt. Weiß ja noch gar nicht, ob ich den mit Liebe fülle. Aber nein, ich nehme es vorweg. Natürlich fülle ich den mit Liebe. Schon klar.
Ja. Genau. So, wir haben heute jeder zwei mitgebracht. Und ich habe sogar was gelernt bei den Filmen, was ich gar nicht wusste, weil ich offensichtlich ein Volltrottel bin.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ich wollte gerade sagen, was soll das sein?
Ich wusste
jetzt
nicht,
schon mal erwähnen,
dass,
oder bist du sicher, du denkst dran, während du oder
ich? Es wäre sogar fast die Brücke zu meinem ersten Film.
Ah, perfekt.
Denn ich wusste nicht, dass der erste Film, den ich bringe, Teil einer Trilogie ist, von der wir den ersten Teil in unserer ersten Folge schon besprochen haben. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe die als Kind häufig gesehen alle, aber ja nie chronologisch irgendwo. Und ich habe die überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht. Und dann habe ich den Film angefangen und habe gedacht, den Charakter, den habe ich doch schon mal gehört, den Namen. Der ist doch, habe ich den Film letztes Mal schon gebracht und habe da reingeguckt. Da habe ich gesagt, nee, den hast du nicht gebracht. Habe da reingeklickt und dann, ah, krass. Das ist, der zweite Teil, ja. Und deswegen rede ich heute als erstes über Vier für ein Ave Maria, der im internationalen Titel auch Ace High heißt. Und der Charakter, den ich meinte, war eben der von Eli Wallach gespielte Kakopoulos. Denn so einen dusseligen Namen, aber so einen lustigen Pipi-Kaka-Kinderhumor-Namen hast du ja, den merkt man sich. Ja. Gerade weil mir ja auch von meiner Partnerin immer unterstellt wird, dass ich noch diesen Pipi-Kaka-Penis-Humor habe. Den werde ich auch niemals
ablegen. Den wirst du mit ins Grab nehmen, ja.
Den werde ich mit ins Grab nehmen müssen. Ja, und das ist, ich fange auch deswegen mit dem an, weil das der Älteste ist. Das ist quasi noch Frühwerk der beiden.
Mhm. Ich hatte ja gar nicht mehr auf dem Schirm, wer da mitspielt. Aber nachdem wir in unserer letzten Folge ja auch über zwei glorreiche Halunken oder The Good, The Bad and The Ugly gesprochen haben, hat es mich dann gar nicht gewundert, dass du den gepickt hast. Ja,
ja, ich habe den aus einem Grund gepickt, denn ich habe, dieser Film war mal so mein weißer Wal. Mhm. Ich war quasi Ahab auf der Reise nach, oder auf der Suche nach einem Bud Spencer Film, an den ich nur eine ganz kleine Erinnerung hatte. Ich wusste, es gab einen Bud Spencer und Terence Hill Film, der in einem Casino spielt, wo das Roulette manipuliert wurde. Mhm. Und ich habe in Prä-Zeiten des guten Internets nie rausfinden können, wie dieser Film heißt.
Das war schlimm,
dann alle,
oder? Vor Internet war wirklich scheiße.
Ja, das tauchte gar nicht. Und gerade so auch so am Anfang, ich sag mal, dass du eine richtig coole Suche im Internet durchführen kannst, wo du mit so wenigen Fakten auch zu was kommst, das ist ja noch gar nicht so ewig lang her.
Es sei denn, man sucht sich halt einen Wolf in irgendwelchen Foren, die es auch teilweise gar nicht mehr gibt.
Ja, eben. Und ich habe damals halt bei Google eingegeben, irgendwie Bud Spencer, Terence Hill, Casino. Ja, funny. So kam halt recht wenig. Und ich glaube, ich habe den Film erst irgendwie so Anfang der 2010er Jahre dann gefunden, habe mir gekauft. Und der stand aber auch noch original verschweißt im Regal. Das heißt, ich habe mir den einfach nur gekauft und war dann befriedigt. Ich habe meinen weißen Wal erlegt und habe den dann aber nicht mehr geguckt. Und deswegen habe ich den Film jetzt auch gepickt, weil ich einen Grund brauchte, den endlich mal zu gucken.
Ich glaube, es ist auch einer der wenigen oder vielleicht sogar der einzige, der bisher nicht auf Blu-ray erschienen ist.
Es ist definitiv einer der wenigen, ja.
Also viele in Deutschland wurden ja dann von 3L rausgebracht von dem Studio und mittlerweile dann eben auch von Retrogold, ja. Und da liegt aber die Lizenz bei dem Film bei Paramount. Gab ein paar Bootlegs und irgendwann hat dann Paramount sich erbarmt und dann eben doch eine offizielle Scheibe rauszubringen. Quali ist okay, aber die können sie mal gerne aufwerten.
Das wäre schön, ja. Ja, und ich habe ja gesagt, es ist Teil einer Trilogie. Der erste Teil ist Gott vergibt Django nie. Und den hatten wir ja. Und dann gibt es ja noch den dritten Hügel der blutigen Stiefel. Und den habe ich, glaube ich, nur ein- oder zweimal in meinem Leben gesehen.
Ja, ich auch
nur. Das heißt, falls wir noch eine dritte Folge machen, müsste ich wohl den dann wieder nehmen.
Eine dritte Folge böte sich überhaupt gar nicht an, weil es nämlich noch 6 übrig gebliebene Filme gibt. Ja? Also echt eine beschissene Zahl für eine Podcastaufnahme.
Ja, nee, das geht nicht. Ja. Ja, ich bin hier mit dem beim Frühwerk. Wir sind 1968 vom Produktionsjahr her, also noch in den Kinderschuhen der beiden. Und auch hier haben wir wieder sowas, was gar nicht mal so zwingend lustig gemeint ist. Denn der Film ist anders als die anderen Filme, die wir heute haben. Ja. Auch noch ein bisschen, ich will nicht sagen brutaler, aber doch eigentlich schon. Denn hier gibt es auch ein paar Tote. Das haben wir danach eher nicht mehr. Da werden dann die Pistolen aus der Hand geschossen oder der Hut runtergeschossen. Mhm. Haben wir hier auch. Aber naja, es ist so von der Grundthematik, wenn die Synchro nicht wäre, wäre es schon ein ernst gemeinter Western. Mhm. Aber natürlich haben wir hier die Synchro bekommen, allerdings erst im zweiten Versuch, denn der hat 1969 eine erste deutsche Synchrofassung für die Kinoauswertung bekommen. Und die musste aber auch gekürzt werden um 5 Minuten auf 128 Minuten und da war dann ab 18 freigegeben. Aber dann danach nicht mehr verfügbar, sodass sie dann 1977 die zweite Synchronfassung in Auftrag gegeben haben. Und da hat dann auch Arne Elsholz die Dialogregie gemacht. Und ab da war er dann auch ein wenig lustiger. Und sie haben ihn auf 16 dann runtergekürzt. Der war dann nämlich nur noch 122 Minuten lang. Ja, aber eigentlich sind es 132, also ist auch ein gar nicht mal so kurzer Film. Da komme ich dann vielleicht in meiner Bewertung nochmal drauf. Aber jetzt erzähle ich erstmal, worum es hier eigentlich geht. Wir begleiten hier Cat Stevens und Hutch Bessie. Das klischeehaftere Westernnamen lassen sich ja kaum zusammenschustern. Natürlich Synchrostimmen Wolfgang Hess und Thomas Danneberg. Sehr schöne Sache. Da freut man sich ja das erste Mal direkt. Und die beiden sind auf dem Weg nach El Paso, Texas. Also sie möchten nicht die Bride und Kill Bill nachspielen, aber gleicher Ort, gleicher Spaß und möchten die Kopfgeldprämie für den Verbrecher aus dem ersten Teil, Bill San Antonio, einsammeln und haben auch diese gestohlenen $300.000 wieder beschafft und dafür möchten sie halt die Belohnung kassieren. Ja, und Bill San Antonio hat denen ja erzählt, dass es in der Stadt einen Banker gibt namens Harold und mit dem hat er da ja gemeinsame Sache gemacht und da dem statten sie jetzt einen mehr oder weniger sehr unfreundlichen Besuch ab, denn sie verschaffen sich einfach mal direkt Zugang zu seinem Büro und latschen da überall rein, was sie sich irgendwie auch erlauben können, weil alle, die sich ihnen in den Weg stellen, kriegen sowieso eine Schelle. Ja, und dieser Harold holt dann Kakopoulos aus dem Gefängnis und setzt den auf die Fersen von den beiden. Der reißt sich dann mal wieder das Geld unter den Nagel und macht sich von dannen. Ja, und er hat auch noch Harold über den Haufen geschossen. Deswegen, also da haben wir dann schon mal den ersten spannenden Moment, den man in den nachfolgenden Filmen so wahrscheinlich nicht mehr gehabt hätte. Und ich liebe ja Eli Wallach sowieso. Ich könnte dem jahrzehntelang zuschauen, was er da tut. Ja, und der macht sich von dann und geht in kleinere Städte Richtung Mexiko, um die Kohle ein bisschen auf den Kopf zu hauen und ein bisschen Spaß zu haben. Ja. Und in der kleinen Stadt, als sie ihn dann wieder treffen, ist, glaube ich, gerade so hier Dia de los Muertos oder irgend sowas in der Richtung, so eine kleine Feierlichkeit. Und da gibt er sich dann den beiden Preis und sie wissen halt, okay, er ist wieder da. Ja, und er erzählt ihnen dann aber von früheren Zeiten, dass Kakopoulos von Paco und Drake, die einst seine Kameraden bei diesem Raubüberfall waren, dass sie ihn verraten haben. Und um wieder an ihre Belohnung zu kommen und an die Kohle, helfen sie ihm dann, dieses Unrecht zu beseitigen. So viel würde ich mal nebulös zu der Geschichte erzählen.
Ja, also denn, falls ihr euch schon immer gefragt habt, wo einer der erfolgreichsten Musiker aus Toronto stammt, bei Cash Money unter Vertrag, seinen Namen er hat.
Ja. Drake, der der Bürgerliche hier, Kevin McCarthy heißt. Ich weiß gar nicht, wie der andere Drake heißt.
Boah, Alter, da fragst du was.
Das ist aber auch kurz off-topic. Das ist für mich...
Ah, ich weiß es. Aubrey Drake Graham.
Ach so.
Aubrey. Ja, kein so Wunder, dass er seinen Mittelnamen dann genommen hat. Aubrey. Wer immer verarscht.
Aubrey Plaza. Das ist für mich der überbewertetste Haufen Müll, den ich... Ich kann diese Stimme nicht hören. Mhm. Es gibt ein geiles Interview, wo sie DMX fragen, wie er Drake findet. Ich hasse seine Frisur, ich hasse seine Stimme, ich hasse seine Musik. Das ist super, kann ich so unterschreiben.
Haben sie wahrscheinlich danach auch gleich Ja Rule gefragt und wie sah das? Ja. Exhibit gefragt.
Ich finde es jetzt geil, dass er sein neues Video, sein neues Album, kritisieren sie ein bisschen für, das soll Iceman heißen. Das ist in der aktuellen Zeit vielleicht ein bisschen schlecht, Eis in seinen Videotitel zu packen, in seinen Albumtitel zu hauen. Naja.
Ja, und der Iceman ist eigentlich Vanilleeis, ja. Ich bin ja so alt, ich bin ja als junger Jugendlicher mit Vanilleeis aufgewachsen, ja. Und der selber, in jeder zweiten Line, hat er irgendwas mit Iceman über sich gerappt. Also, ja. Tut mir leid, Drake. Bist ein paar Jahrzehnte zu spät, Junge.
Ist blockiert, der Name.
Ja.
Na. Schade. Ja, jetzt sind wir auch gar nicht mal so
abweichen. Ja, ich mal wieder mit einem Scheiß ankomme.
Ja, ist aber auch bei dem Film, trifft das meine Sichtung, denn ich bin auch da ab und zu mal einfach im Kopf abgedriftet, weil der Film einfach für die Länge nicht genug, für mich nicht genug Fleisch dran hat, dass man da so richtig bei der Stange bleibt. Ich fand's dann ganz cool, dass sie noch eine vierte Person dazu kriegen, nämlich Thomas. Das ist ein Straßenkünstler, ein Zirkusartist, keine Ahnung, der dann noch zu deren Komplize wird. Und ist das seine Schwester oder seine Frau gewesen? Das weiß ich gerade schon gar nicht mehr. Die führen auf jeden Fall so Kunststücke mit Seiltanz und so ein Kram auf der Straße auf und die Schwester sammelt dann, oder Frau, ich weiß es nicht mehr, sammelt halt immer Kohle ein, wird dann belästigt von ein paar Halunken des Ortes und dann greifen halt Bud Spencer und Terence Hill ein und so kommen die dann zusammen, weil er dann mit denen mitreist. Und dieses Ganze im Casino am Ende, oder was ist am Ende, aber so im Mittelteil irgendwann, da ist er dann auch am Start als Unterstützung. Und das ist für mich auch der geilste Teil nach wie vor. Deswegen ist es auch gar nicht verwunderlich, dass der mir irgendwie im Gewissen oder im Kopf geblieben ist. Weil hat mir immer noch Spaß gemacht. Ja, war halt die zweite Zusammenarbeit von Spencer Hill und ich habe ihn wahrscheinlich damals in der Fernsehversion gesehen und die war sogar FSK 12, also ich weiß gar nicht, wie kurz die war, aber wenn die FSK 16 schon 10 Minuten raus hatte, wird die wahrscheinlich nochmal einen ganzen Batzen weniger gehabt haben. Und vermutlich, wenn ich mir die Szenen aussuchen könnte, wäre unter 120 Minuten auch wahrscheinlich meine Wunschlaufzeit. Denn der ist vieles, aber auf jeden Fall zu lang. Das hatte ich auch so nicht mehr im Kopf, aber das teilt er sich mit dem ersten Teil, glaube ich. Ich meine, der war auch ein bisschen länger. Mhm. Ich könnte jetzt natürlich einfach in unserer Tabelle ein wenig nach oben scrollen, da würde ich es ja irgendwann finden. 113 Minuten.
Mhm.
Ja. es ist in Summe irgendwie ein spaßiges Ding an manchen Stellen und Eli Wallach sehe ich auch echt gerne. Aber hier sind auch keine so One-Liner oder irgendwelche Sprüche drin, die man danach nicht mal besser hat oder die im Kopf bleiben. Also ich könnte dir jetzt keinen einzigen Spruch sagen aus diesem Film. Ich, keine Ahnung, ist nicht hängen geblieben. Wir haben heute noch ein paar andere, da könnte ich dir 10 sagen, weil ich bei einem Film auf jeden Fall am Boden gelegen habe, wieder an einer Stelle, weil da einfach One-Liner, One-Liner, One-Liner hintereinander weggeballert wird. Aber hier bleibt halt das nicht hängen. Es ist ein solider Western, ja, der ein paar ganz coole Einfälle hat, aber dann in Summe einfach nicht einprägsam oder einzigartig genug ist auf irgendeine Art und Weise. Macht Spaß, kann man sich mal angucken, aber ich würde jetzt nicht in meiner Bud Spencer Terence Hill Heavy Rotation landen, wenn ich die regelmäßig gucke.
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ich habe den halt einmal gesehen und auch so für durchschnittlich befunden, mehr oder weniger. Und ich glaube, das liegt halt aber auch so ein bisschen in der Natur der Sache so, ne? Also wenn du halt, also der Film war ja anders konzipiert, ne? Das war ja irgendwie damals noch irgendwie ein ernstes Western-Ding und so. Und wenn du da jetzt im Nachhinein halt irgendwie so eine Comedy-Synchro drüber klatscht, dann kann das funktionieren. Aber naja, weiß nicht, du musst dann halt irgendwie die lustigen Stellen quasi dazu erfinden, ne? Wohingegen irgendwie die späteren Sachen dann schon als Western-Komödie oder sonst wie irgendwie oder Action-Komödie halt konzipiert waren. Und dann ist es wahrscheinlich auch noch mal leichter, da irgendwie mit Synchro noch mehr Shit draus zu machen, ne? Also halt mit diesem Schnodder-Ding und da halt irgendwie noch viel mehr rauszuholen. Und ich glaube, das ist hier halt ein Versuch gewesen, aber ich würde auch sagen, der ist überwiegend gescheitert, ehrlich gesagt. Also zumindest halt, wie du sagst, da ist halt irgendwie so nichts Nachhaltiges. Also ich habe auch gesehen, ich habe den Film gesehen und wusste, okay, ja, Eli Wallach und so, irgendwie klingelt da was, aber Handlung und so hätte ich ja auch nicht mehr sagen können. Also weder Handlung noch Gags noch sonst irgendwas. Das ist auch so, wenn du halt irgendwie so an Spencer Hill Filme denkst, fällt dir der nicht ein.
Nee, definitiv nicht.
Ja.
Und mir ist der nur eingefallen, wegen dieser einen Szene, die ich als Kind halt so großartig fand, weil das für mich so ein, die sitzen auf diesem Dachboden des Casinos, einer ist unten drunter mit dem Magneten am Roulette und der andere ist am Zocken und versuchen da Cash abzugreifen. Das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, weil das so eine, das hat schon ein bisschen was Einzigartigeres, weil da, sonst gab es halt, es gab Casino-Szenen in Western, aber die waren irgendwie immer ein bisschen anders. So eine Szene hast du eher in so einem Heist-Movie drin.
Ja, genau.
Und das hat mir Bock gemacht, aber ansonsten ist da halt wirklich wenig drin, an das ich mich erinnern kann. Also du könntest wahrscheinlich den Film in, weiß ich nicht, 30 Sekunden Schritten durchskippen und bei 2, 3 Szenen hängen bleiben, die dir jemand vorher gesagt hat und dann hast du den Film auch gesehen.
Ja, ich hatte übrigens als braver Deutscher ja meine offizielle DVD-Auswertung geguckt, die 117 Minuten lang geht, aber trotzdem, ich schließe mich da deiner Meinung auch an. Ja.
Ja.
Die paar Minuten weggeschnibbelt machen den Kohl jetzt auch nicht fett.
Nee, ich finde den nicht katastrophal. Ich finde den ähnlich wie den Vorgängerteil. Mhm. Der hat ein paar coole Szenen.
Ja, wenn man Bock hat auf so einen dreckigen, staubigen Western, so, dann ist man da jetzt auch nicht an der falschen Adresse.
Was ich auf jeden Fall sagen würde, so das Outfit von Bud Spencer mit seinem flauschi Fellmantel und so, das ist schon geil. Und ich fand es auch geil, als er sich dann da schick gemacht hat und so. Mhm. Und das dann natürlich nach 3 Sekunden Fototermin komplett in die Hose gegangen ist. Aber ja, das ist schon, hat ein paar nette Sachen, wie gesagt. Ja, dementsprechend kann man da auch gar nicht so viel mehr drüber sagen. Und dann würde ich einfach mal zu den Punkten kommen. Bei IMDb eine 6,5, kein Metascore, eine 3,3 bei Letterboxd, was ich relativ gut finde. Ich gebe dem eine 6,5 wie dem Vorgänger.
Mhm. Ja, bei mir jetzt noch für eine 7 gereicht.
Auch wie beim Vorgänger, stark.
Ja, stark. Und wie in der letzten Episode, die wir miteinander aufgenommen haben, bin ich natürlich mal wieder einen halben Punkt runter. Ich würde, also ich habe gerade mal bei Letterboxd geguckt, ich würde mich da mit 6 eintragen. Top. Aber eben aus der Erinnerung heraus, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, was da passiert, ehrlich gesagt.
Ja, es ist ein, also falls den jemand noch nicht kennt, den kann man schmerzlos nachholen und auch mal gesehen haben, aber also ihr müsst jetzt nicht die, so wie ich, Jahre verbringen, diesen Film zu finden. So wichtig ist es dann doch nicht. Jo, dann machen wir jetzt mit was weiter, was ich auch nur einmal in meinem Leben gesehen habe und jetzt einmal nachholen durfte.
Und für mich war es sogar eine Erstsichtung.
Oh,
eine
krass.
Der ganz wenigen, die ich nicht vorher kannte. Ich glaube, wir hatten ja in der ersten Aufnahme drüber gesprochen, Dennis, ne? Du kanntest, glaube ich, fast alle und hast dann eben, ich glaube, Hannibal war das, war deine Erstsichtung.
Ja, der fehlte mir.
Und bei mir gab es dann eben ein paar, die ausstanden und das war einer von denen. Von daher hat es mich gefreut. Und weil ich eh so ein bisschen ja so Piratenfilme ins Auge gefasst hatte, hat mich der dann auch besonders gefreut, dass ich ihn jetzt gucken kann.
Mhm. Ja, war das nach der Sichtung auch noch so?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Weil, also ich muss sagen, für mich war es auch eine Erstsichtung so. Ich glaube auch der zweite Film, den ich heute mitgebracht habe, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, den werde ich als Kind irgendwann mal gesehen haben. Aber für mich war es auch ganz schön, ich habe jetzt irgendwie die Vorbereitung der Episode oder überhaupt diese Episode mal genutzt, um die beiden Lücken zu schließen, wo ich wusste, okay, den einen habe ich noch gar nicht gesehen und der andere ist von den Spencer Hill Filmen, die man so als Spencer Hill Filme im Kanon irgendwie kennt. Ist das der einzige, den ich irgendwie noch nicht bei Letterboxd eingetragen habe? Das heißt, das muss zumindest der einzige sein, den ich im Erwachsenenalter noch nicht nochmal geguckt habe. Naja, gut, und jetzt ist erstmal natürlich die Rede von Freibeuter der Meere. Ein Film, der sehr heraussticht, der irgendwie bei den Spencer Hill-Filmen gelistet ist, aber das kommt, ehrlich gesagt nicht hundertprozentig hin, auch weil es der einzige Film ist, wo die beiden zusammen irgendwie vor der Kamera stehen und wo die nicht als Co-Hauptdarsteller gelistet sind, sondern wo Bud Spencer klar eine Nebenrolle hat. Und ja, ist also im internationaler Titel ist hier Blackie the Pirate und genau um den geht's halt auch, ne? Also es ist Terence Hill spielt eben Blackie den Piraten und der ja ist, ich würde sagen, ein Schlitzohr, will natürlich irgendwie immer Geschäfte machen und immer reicher werden und sowieso. Und der freundet sich mit irgendeinem Hacho an, der im Grunde nichts kann, von allen übers Ohr gehauen wird, aber Informationen hat. Und reist mit dem nach Tortuga. Und in Tortuga angekommen, wird schnell klar, es gibt irgendwie so eine Art Piratenrat oder so. Ne? Also da gibt's dann halt irgendwie vier Piraten, die da irgendwie untereinander halt auch Geschäfte machen und auch miteinander konkurrieren und solche Geschichten eben. Ja, und jetzt kommt da ein Typ rein, der will da zwei Frauen verkaufen, die er irgendwo gefangen genommen hat. Und jetzt erfährt halt der eine, nämlich eben Blackie the Pirate, der erfährt von dem Typen, den er da irgendwie mitgeschleppt hat, der dieser Taugenichts, dass das die, ich glaube die Frau, ne? Frau, kommt das hin? Ich glaube die Frau vom spanischen König, Vizekönig ist.
Vizekönig, ja.
Genau, Frau vom spanischen Vizekönig, was auch immer ein Vizekönig ist, ehrlich. Also da bin ich schon das erste Mal irgendwie drüber gestolpert. Vizekanzler, ja, aber so ein Vizemonarch, weiß ich nicht. Da gibt's ja eigentlich eher Nachfolger so. Also keine Ahnung, habe ich nicht verstanden, ob er jetzt der Prinz ist oder der Bruder des Königs oder was, keine Ahnung.
Die Spanier haben weit gedacht, ja. Also wird der eigentliche König ermordet, zack, hast du schon gleich die Regelung, die in Kraft tritt. Ist doch wunderbar.
Ja, und stimmt,
Ich hatte auch direkt Vizekanzler im Kopf und wenn ich Vizekanzler höre, bin ich bei Star Wars Episode 1 und dann werde ich ja direkt wütend. Deswegen hat nicht geholfen.
Ja, gehe ich mit. Naja, auf jeden Fall bekommt er jetzt natürlich mit, so okay, das ist irgendwie eine wertvolle Person. Er kauft diese beiden Frauen für teuer Geld, verführt die dann auch, also die eine zumindest halt diese Frau von dem Vizekönig verführt er da irgendwie an Deck und sowieso. Und das ist der andere Pirat, gespielt von Bud Spencer namens Skull. Der weiß auch, wer sie ist und versucht jetzt halt irgendwie da ein Geschäft draus zu machen und sowieso. Aber wie gesagt, im Wesentlichen geht's halt darum, die wollen irgendwie Kohle erpressen beziehungsweise halt diese Frauen irgendwie wieder zurückbringen und dafür die Kohle einsacken und sowieso. Und dann, ab da wird's ehrlich gesagt ein bisschen wirr, hatte ich so den Eindruck beim Gucken. Ab da überschlagen sich die Ereignisse und dann sieht man da halt irgendwie so einen Mantel- und Degen-Film. Und ich war beim Gucken ehrlich gesagt überwiegend wütend, weil ich so dachte, warum verkauft ihr Penner mir das irgendwie als Bud Spencer und Terence Hill Film? Weil es hat, ich finde, gar nichts davon. Also die beiden sind in dem Film drin, aber die Dynamik ist irgendwie komplett anders. Die sind hier auch klar Gegenspieler, ne, also deren Dynamik in den anderen Filmen, das hat ja immer irgendwie so ein bisschen was von, okay, die necken sich, aber am Ende halten sie irgendwie zusammen und ziehen das Ding irgendwie gemeinsam durch. Das ist hier, ja, notgedrungenermaßen am Ende irgendwie auch so, aber das hat mehr was von geiselhaft als alles andere. Und da sind einfach so ein paar Sachen drin, wo ich, ja, ja. bitte?
ich finde ja auch, du hast ja auch gar nicht diese klare Rollenzeichnung mit hier, das ist die Hauptperson und das sind die Gegenspieler, sondern das durchmischt sich ja im Film dann auch immer wieder. Du hast ja bei Terence Hill dann auch diesen Sidekick mit dem dicken Bart, wo ich dachte, okay, haben sie ihm jetzt so einen Bud Spencer Pseudo-Fake daneben gestellt, der da noch haben nichts sie. Sagt, Alter? Weiß man gar nicht, was der eigentlich so für eine Rolle in dem Film hat, außer halt, ja, dass er ihm hilft. Und dann hast du noch diesen anderen, der mit dieser Carmen eigentlich auch zusammen ist. Die Rolle mochte ich übrigens. Da komme ich gerade nicht auf den Namen. Der auch zwischendurch ja so eine Figur, so eine Rolle einnimmt, dass der eben zu den Hauptdarstellern gehört.
Ja.
Als dann doch inhaltlicher Sidekick zu Blackie. Mir fiel es auch wahnsinnig schwer. Dann kam noch dazu, dass ich zwischendurch mal pausiert hatte, um einkaufen zu gehen. Und dann, also das darfst du bei dem Film nicht machen, wenn du irgendwie halb noch die Handlung als sinnvoll wahrnehmen möchtest.
Ja, und genau das ist halt das Problem. Ich bin da am Stück einfach nicht durchgekommen, Alter. Ja. Ich habe den halt gestern geguckt, aber halt immer wieder so eine halbe Stunde und dann habe ich erst wieder danach, keine Ahnung, 2 Stunden irgendwie was gezockt oder so. Ich habe wirklich den halben Tag für diesen Film gebraucht, weil mich das so genervt hat, was da passiert.
Hast du hoffentlich Sid Meier's Pirates gezockt oder warst du was anderes?
Nee, Elden Ring Night Rain natürlich. Da bin ich schon seit, ich weiß gar nicht, seit über einem halben Jahr süchtig und über 600 Stunden mittlerweile.
600 Stunden?
Ja, also, ja, ich versuche da gerade im Ligasystem aufzusteigen, weil, okay, ganz kurz off topic. ich habe mich hier, pass auf, ein Kumpel von mir, der hat eine Freundin und die ist Swiftie. Und dann hat der mich irgendwann aus Verzweiflung angerufen und meinte so, Alter, was machst du irgendwie am Freitag? Das war am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober. Und dann rief er mich an und meinte so, was machst du heute? Ich so, ja, du eigentlich nichts vor, irgendwie nur Gammel. Also ja, pass auf, ich komm vorbei mit PlayStation und so, zocken wir Elden Ring Night Rain. Ich habe hier irgendwie die Bude voller Swifties, habe ich keinen Bock drauf. Ja, super, alles klar, komm her. So, und dann gibt's da halt so ein Ligasystem bei Elden Ring Night Rain, ne? Okay. Und ich war da in Liga 3. So, und dachte so, geil, Alter, jetzt habe ich endlich mal jemanden, mit dem kann ich da quatschen, so. Und sowieso zocken wir das irgendwie zusammen. Am Ende des Abends haben wir uns gestritten, weil er nur Scheiße gebaut hat und ich 2 Ligen abgestiegen bin wegen ihm. Und ich habe seitdem arbeite ich da dran, wieder in Liga 3, also von das ist andersrum, ne? Also 1 ist das schlechteste, 5 ist das höchste, so. Ja. Und dann habe ich versucht, da irgendwie wieder in Liga 3 aufzusteigen und gestern ist es mir gelungen.
Oh, sehr endlich. Gut.
Das hat 3 Monate gedauert, jetzt hat er mich gekostet, dieser Idiot.
Ja, mich freut vor allem die Aussage, du hast daran gearbeitet, im Spiel weiterzukommen und nicht, dass die Freundschaft wieder weiterkommt.
Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Das nächste Mal kann er da zu Hause seine Swiftie-Scheiße da hören. Ist mir egal.
Ich spiele nur Hello Kitty, lustiger Inselspaß.
So nämlich, ja.
Oh, ich habe jetzt auch, ich habe meinen eigentlichen Freundeskreis, also was ist eigentlich, dem festen Freundeskreis, mit dem ich schon teilweise seit der Grundschule befreundet bin und seit Schulzeiten sonst mit den anderen befreundet bin. Ja, ich habe mir ja nach und nach irgendwelche PlayStation-Hardware gekauft. Und das Letzte, was ich reinbekommen habe für 1 Euro ersteigert plus ein bisschen Versandkosten, war so ein Arschloch. Golf-Simulator für die PlayStation 3, ja. Da kannst du dann eben golfen. Und da habe ich dir ein Bild geschickt, meinte, jetzt brauche ich euch nicht mehr. Ja, habe ich schon diverse Male gemacht, auch nach den Leitguns und so weiter, aber jetzt mache ich es ernst. Von daher freut mich, dass man eher dann an dem Spiel vorankommen arbeitet, als an der Pflege der Freundschaften. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Wie sind wir da jetzt gelandet?
Wegen Pausen, nur so war der Film für dich ertragbar anscheinend.
Ach so, ja, genau. Ja, aber das war tatsächlich so, ne? Also es war wirklich so, dass mir das echt ein bisschen wehgetan hat, so. Was auch gar nicht geholfen hat, war, also ich wusste vorher nicht, dass Bud Spencer hier nur eine Nebenrolle hat. Und war dann auch, am Anfang dachte ich noch, eben weil, genau so hatten wir angefangen, so du hattest von dem Sidekick da gesprochen, beziehungsweise von dem Schlägertypen, der ihm da an die Seite gestellt wird. Also für einen kurzen Moment habe ich gedacht, okay, die haben da Bud Spencer draufgeschrieben, er ist gar nicht in dem Film. So, das ist einfach irgendjemand anders, der jetzt halt das Gleiche macht, weil er macht ja auch die gleichen Moves, haut den Leuten irgendwie auf den Kopf und was weiß ich nicht alles so. Und da wird ja auch mit seinem Gewicht gespielt, wenn er sich da irgendwie so Buddy-Slam-mäßig auf die Leute schmeißt und so. Das hat mir alles schon überhaupt nicht gefallen. Und was auch gar nicht geholfen hat, war, ich habe mir diesen Film jetzt angeguckt über den Filmlegenden-Channel bei Amazon. Da habe ich Probeabo abgeschlossen, 7 Tage. Ja, da ist die Hälfte des Films gefühlt auf Italienisch ohne Untertitel.
Ah ja. Ja, dann ist es wahrscheinlich einfach die HD-Fassung. Ja, New KSM hat den, ich weiß gar nicht, ob die zuerst waren, aber die haben halt die Rechte für die deutsche Blu-ray. Und da ist es auch standardmäßig drin. Ja, italienische Kino oder Langfassung, wo sie dann die Sachen nachträglich deutsch untertitelt haben. Ja. Aber ja, das nimmt dich natürlich raus. Gerade bei den typischen Bud Spencer und Terence Hill Filmen, wo eigentlich mit der Synchro ja was erreicht werden will. Wenn du dann noch jetzt wieder auf Originalsprache rumswitchst, dann ist nicht gerade hilfreich. Stimme ich dir zu.
Ja, also wäre für mich auch noch in Ordnung gewesen, wenn das irgendwie, also weißt du, das hast du ja öfter mal so bei Filmen aus der Zeit, wo dann irgendwie in Deutschland irgendwelche Szenen rausgenommen wurden und dann packen sie halt, ne, weil sie halt die Original, das Originalmaterial halt haben, so, dann schneiden sie da halt da zwischendurch irgendwie die italienische Dings rein, so in den Szenen, die im Deutschen rausgekannt wurden. Alles cool, aber dann untertitel mir das und zeige ich mir nicht fünf Minuten oder sechs Minuten am Stück irgendwas einfach random italienisch. So spreche ich nicht. Also weißt du, so da sitze ich da halt und denke mir so, okay, also ihr verkauft mir das als Bud Spencer und Terence Hill Film. Bud Spencer ist in dem Film nahezu nicht vorhanden. Das Drehbuch ist all over the place. Ich kann ihr überhaupt nicht folgen und weil es mich nervt, halte ich es auch nur mit Pausen aus. Und dann zeigt ihr mir zwischendurch einfach noch ganze Sequenzen am Stück auf Italienisch ohne Untertitel. Und dann sitze ich da halt und frage mich halt, okay, wollt ihr mich vielleicht noch anspucken und mich Schlampe nennen oder können wir es dann hier dabei belassen? Also, ich weiß es nicht. Ja. Mich hat es einfach wirklich eher genervt. Ein paar Sachen fand ich auffällig so. Auch, dass so, also, what the fuck, dass Bud Spencers Figur hier einfach so stirbt, finde ich irgendwie krass. So, ich meine, also das ist wirklich kein Spoiler, Leute. Wenn ihr den Film gesehen habt und euch darüber aufregt, also es tut mir leid, aber das sind so Sachen, die ich dann irgendwie auffällig finde, aber wo ich dann halt auch denke, so, okay, das ist in keinen Belangen ist das hier irgendwie ein Bud Spencer und Terence Hill Film.
Ja, ich habe den ein paar Sachen abgewinnen können. Ein Aspekt war für mich, okay, hier gab es ein paar Sachen, die haben dann vielleicht dazu geführt, ja, wie dann spätere Bud Spencer und Terence Hill Filme inszeniert wurden. Ich fand das ziemlich abgefeiert, wo es dann diese Nahaufnahme von Bud Spencers Face gibt, ziemlich am Ende vom Film, wo sie dann zusammen auf dem Boot sind und er dann halt die Augen, Alter, die sind ja noch kleiner, als man sie sonst kennt. Das sind aber halt kleine Facetten gewesen, ja. Ich meinte eingangs, ich habe mich auf einen Piratenfilm gefreut und unter der Prämisse war der für mich dann auch guckbar. Ja, nicht eben als Bud Spencer und Terence Hill Film, deswegen war es für mich dann anscheinend nicht so enttäuschend wie für dich, Hoffi, der auch viel lieber Zeit in den Erhalt der Liga bei Elden Ring gesteckt hätte. Aber ich kann es voll verstehen. Ja, wenn man mit der Erwartungshaltung rangeht, dann wird man natürlich maßlos enttäuscht. Und er wird ja auch in Deutschland so beworben. Ja, auf dem Cover siehst du dann auch Bud Spencer und Terence Hill. Und das ist definitiv nicht, wie du schon gesagt hast.
Ja, das ist auch irgendwie was mich in den letzten Jahren, das macht mich immer wütender, wenn ich halt merke, so, okay, das ist im Grunde nur Geldmache oder die versuchen da irgendwie durchs Marketing irgendwas zu beschönigen, um mich zu verarschen. Mhm. Also, weiß nicht, ich habe das immer wieder auch so bei aktuellen Produktionen, dass ich mir so denke, okay, 28 Years Later, ey, der Trailer verkauft mir absolut krasseste Zombie-Action, die so böse ist und so übel und dann ist der Film aber halt selber so tonal überhaupt nicht einheitlich und dann gibt's hier noch einen Comic-Relief drin und so und ich sitze da halt einfach bin irritiert und im nächsten Moment macht es mich halt auch einfach wütend, weil ich so denke, so Alter, wenn ihr mir das verkauft hättet, was der Film wirklich ist, dann würde ich gerade nicht im Kino sitzen. Ja. So, weil darauf habe ich keinen Bock. Und so dieses Gefühl hatte ich halt durchgängig bei Freibeuter der Meere, dass ich so dachte, so Alter, das ist einfach nicht das, was ihr da drauf schreibt. Also in keinen Belangen und ich fand halt auch so, ja, als Piratenfilm und so kann man das schon machen. Also ich meine, die haben ja auch wirklich dann irgendwie große Schiffe da irgendwie an den Start gekriegt und dann halt auch irgendwie naja, technisch nicht unbedingt sauber, aber halt so mit Hubschrauber, Kamerafahrten und so, ne? Also man merkt, da steckt schon irgendwie Aufwand drin. Oder halt auch die Sets, die gebaut haben, aber eben, es wirkt halt auch so, gerade die Sets so ein bisschen theaterhaft, finde ich, weil du halt merkst, okay, das ist Kulisse, nichts von dieser Stadt ist da, so. Also, ja. Ist halt, wie gesagt, so für 70er Jahre Kostümfilm und so, kann man das schon irgendwie machen, aber.
Das habe ich dann wiederum abgefeiert, wie schnöselig die teilweise aussahen. Ja. Und das waren ja dann, glaube ich, auch nicht mal unbedingt immer nur Toupets. Ja? Die hatten halt typisch 70er eben lange Haare und haben sie die mit dem Pony zurechtgeschnitten. Das habe ich dann wieder abgefeiert, ja? Dass die Schnöseligen auch ziemlich gut getroffen wurden.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, so kostümmäßig und so, glaube ich auch, da steckt eine ganze Menge drin und der Aufwand, der ist auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Aber ja, also ich würde ihn ehrlich gesagt nicht mit in diese Reihe Spencer Hill Filme, so, da würde ich ihn einfach nicht mit auflisten.
Ja. Gebt mir einen anderen Erwartungshaltung ran und habt da wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß als Hoffi. Und liebe Produzenten des Films, ja, wenn Hoffi euch zum Vier-Augen-Gespräch irgendwie wünscht, macht euch auf das gefasst.
genau, ja.
Sehr gut. Aber man kann auf jeden Fall hier schon mal wieder, das habe ich am Anfang, das war so mein erster Gedanke, als Terence Hill in diese Bar reinkommt, Alter, was war das, ein gut aussehender Motherfucker.
Ja, sowas von, oder?
Bah! Boah, ich würde, der wäre mir als Frau, wäre der Schlüpper so hart auf den Boden geschlagen, dass er durch, ja, durch den Boden prallt.
Ich glaube auch, Terence Hill hat viel gefickt in seinem Leben, könnte ich mir auch vorstellen, Alter. Ja.
Krass, wirklich krass.
Ja.
Hübscher Junge. Naja, aber ansonsten stimme ich da schon irgendwie mit ein.
Ich weiß es gar nicht. Wenn ich den so wahrnehme, ich glaube, er war dann trotzdem immer so der Nette und Höfliche, auch den Frauen respektvoll gegenüber. Ich glaube, Bud Spencer war dann eher so der Übergriffige, der dann halt seine Rolle vielleicht ein bisschen ausnutzen. Weiß ich nicht, ist nur meine Wahrnehmung.
Nachdem also in der Doku, die ich da gesehen habe, war ja war Bud Spencer auch so eher der Lebemann irgendwie, der ja auch mit Musik und so, und da waren ja auch immer Frauen am Start, aber er soll ein sehr, sehr lieber gewesen sein. Aber Terence Hill wurde auf jeden Fall als sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend beschrieben. Also er ist mit dem Fame der Ladies ist er nicht so recht warm geworden.
Der ist ja auch, glaube ich, zurückgezogen und so, ne? Hat sich eher um seinen Sohn und Family Life gekümmert und auch kaum Interviews, glaube ich, gegeben. Naja, aber ist auch, man weiß es ja nicht. Ja. Man weiß ja nicht, was dann, wie die Realität tatsächlich aussah.
Mich würde mal interessieren, ob Quentin Tarantino an den gedacht hat für irgendeinen von seinen Western. Das finde ich, ist eigentlich für mich immer noch ein absoluter, absolut entgangene Gelegenheit, den da irgendwo einzubasteln.
Mhm.
Stattdessen muss ich mir in anderen Filmen von ihm in Til Schweiger angucken oder so. Dann hätte er besser, wenn er schon in Deutschland jemanden sucht, dann hätte er Terence Hill ja auch gefunden.
Stimmt wohl.
Ja, aber Freibeuter der Meere, ich hatte ihn gar nicht, ich hatte gar nichts mehr in Erinnerung und ich habe auch, ich weiß auch danach wieder, warum. Mhm. Also ich bin sowieso, ich werde sowieso schwierig mit Piratenfilmen warm, weil ich eher den düsteren Ansatz bevorzuge. Den kriegt man aber nahezu nie. Ich mochte zum Beispiel auch den Piraten mit Walter Matthau überhaupt nicht. Das ist ja irgendwie eher so ein Abenteuer, bunter Scheiße.
Ey, das ist das Canon, ja. Pass auf, was du sagst, das ist Canon.
Ja, ich weiß nicht, ich habe mit Piraten und diesem bunten, albernen Quatscher, das geht für mich nicht.
Ja, okay.
Deswegen, ich war ja über Fluch der Karibik durchaus dankbar damals, dass da ein bisschen düstere Note drin ist. Ob man jetzt den fuchtelnden Piraten-Spacko mag, ist eine andere Frage, aber konnte ich damals gut mit leben. Und ich glaube, es ist jetzt gerade auch ein düsterer Piratenfilm in Arbeit mit ein bisschen mehr Budget. Also wenn da mal irgendwas käme, wäre ich da sehr dankbar, denn ich war damals auch traurig, dass es nicht das Fluch der Karibik geworden ist, was sie sich erst überlegt hat mit Christopher Walken als Jack Sparrow und so. Mhm. Das hätte ich gerne gesehen, weil auch wenn ich früher, ich hatte das Playmobil Piratenschiff.
Oh ja, das war der Knaller.
Wenn ich das gespielt habe, dann war das auch ein eher düsteres Setting, so mit Höhlen, wo die Schiffe reinfahren und Gold schmuggeln und so. Und nicht dieses, wir schwingen uns an irgendwelchen lustigen Seilen von Schiff zu Schiff und sind alle ganz coole Typen.
Ja, yeah, so war
und
das
sehen
ja,
aus
das
wie
ist
die
ja auch eine Verdrehung
Deppen.
Der Realität von früher, ja. Also die haben die Leute gemeuchelt, Alter. Die wollten einfach nur die Kohle haben und haben alles, was da rumgekrochen ist auf dem Board, ja, abgemurkst. Ja,
wird sehr oft romantisiert, so gerade in Filmen, ne? Ja, ja, das stimmt schon.
Dass Eggers einen Piratenfilm macht.
Oh ja, das wäre geil.
Das wiederum wäre geil, Alter. Der irgendwie, weiß nicht, irgend so ein Black Flag-Ding, das wäre schon fett.
Da hätte ich Bock drauf.
Ja, voll.
Dann bin ich auch dabei und hier war es halt eben eher so ein, ja, wir spielen Fasching-Piraten.
In Leggings.
Ja. Und da war ich dann, ich tendenziell eher raus. Ich hatte mit ein paar Szenen trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß, aber sehr, sehr, sehr dezent.
Ja, dann klingt es ja auch hier wieder danach, dass ich eher der Spitzenreiter bei den Punkten bin.
Na, ja, klingt so.
Ja, ach so, genau, die habe ich jetzt natürlich gar nicht rausgesucht für die anderen Plattformen.
Ja, mach wieder aus dem Bauch raus.
Ist doch in Ordnung. Also bei Letterboxd ist eine 2,8.
Ja, das fiel ehrlich gesagt schon reichlich großzügig. Also muss ich echt sagen, also wenn wir jetzt hier bei unserer 10er-Skala wären oder bleiben so, ich wäre da also bei gut gemeinten 3.
Ja, ich bin bei 4.
Oh ja, da bin ich weit ab mit 6 Punkten. Ja, konnte ich
Hohoho.
Ein paar mehr Schauwerten noch was abgewinnen. Ich mochte einfach die Produktion optisch, das, was man da eben schiffstechnisch und blauer Himmel, sehr klischeebehaftet. Ich habe auch schon lange keinen Piratenfilm mehr gesehen. Wahrscheinlich hätte ich mir da einen der Klassiker aus den 50ern, 60ern vorher angeguckt, dann würde der wahrscheinlich auch ein bisschen mehr abstinken. Naja.
Ja.
Gut, prügeln wir uns weiter, oder?
Ja, dann Gehen wir mal ein Jahr weiter.
Ja, weiter ins Jahr 1972. Und
jetzt kommen wir zum Zitatefeuerwerk.
Ja, absolut.
Ich habe Tränen gelacht bei dem Film.
Ey, voll.
Den kann ich schon mal vorwegschicken.
Und ich kann auch vorwegschicken. Und ich wollte eigentlich ein paar Samples hier mitbringen, aber hatte dann irgendwie verpeilt und die von allen ja was mitgebracht, außer die Datei für diesen Film hier. Weshalb es dann auch nur dieses eine neue Schlagsample für unseren Podcast gibt hier. Also wahrscheinlich werde ich es redundant verwenden. Ich bitte euch beide schon mal um Nachsicht.
Ich habe eine Zitatseite extra geöffnet, wo da Sachen stehen. Da kann ich gerne mal welche vorlesen.
Ey, hau raus.
Da kommen auch sehr viele legendäre Zitate her. Hat ja eigentlich schon mal einer mit dem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen? Ja. Was hat er, als ein Typ ein Messer zieht, was hat er denn da? Eine Ansichtskarte aus Solingen ist auch ein legendäres Ding.
Ich habe ja sehr abgefeiert. Von meiner Blutprobe können die Bullen ein Betriebsfest machen.
Genau, das ist auch immer dabei. So wie du jetzt, sah mein Opa immer aus, wenn er Holz holen musste. Das kann ich auch noch als Kind. Und dann oder der Ganove sagt, die Fresse poliere ich dir, aber Kumpel, wenn du vom Polieren sprichst, das nimmt dir doch keiner ab mit der Hose. Das sind halt alles so Sachen, das kenne ich aus meiner Kindheit.
Voll. Und auch so Kleinigkeiten, die du ständig verwenden kannst, wie denn, wo denn, was denn? Ja, haut Bud Spencer zwischendurch mal raus.
Ja. Wo der eine Messer zieht, jetzt mache ich aber nicht den Friseur arbeitslos und so. Das sind so viele Sachen dabei. Gib mal her den Schaber, sonst kriege ich Heimweh, als er rasiert wurde von diesem Tattrigen. Das sind so tausend Sachen, da hatte Bums gemacht und unten ist er. Mhm. Das ist ja fast alles aus 10 Minuten, was ich gerade erzählt habe.
Das ist wirklich krass.
Und das ist so geisteskrank. Und was ich auch, das wusste ich nicht mehr, dass das hier raus ist, dir vergeht gleich Scherzen, sicher dat. Dass halt auch noch Dialekt mit reinkommt. Absolut herrlich. Ich hab hier Tränen gelacht, den ganzen Film. Und ein politisch etwas unkorrekterer, dir werde ich helfen, einem alten Herrn an den Dauerlutscher fassen zu wollen. Ich hab's so gefeiert, das ging nicht.
Ja, beauftragt für Rainer Brandts Synchro-Firma, ja, hier. Wir reden über einen der Klassiker, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle.
Jo.
Und hier wird aber Bud Spencer von Wolfgang Hess gesprochen und Till bekanntermaßen von Thomas Danneberg. Dass wir hier auch einen Arnold Marquis hören, der ja auch schon mal Bud Spencer gesprochen hat. Dazu komme ich dann auch gleich noch. Aber wir haben hier erstmal eine italienisch-kolumbianische Koproduktion. Kolumbien deshalb, weil da die beiden nämlich unterwegs sind als Plata, Hill und Salud, Spencer. Die beiden haben sich nämlich ein Geschäftsmodell ausgesucht, was, eher im Graubereich liegt. Die fliegen nämlich so bruchreife Flugzeuge hin und her mit der Absicht, die einfach Bruch landen zu lassen, um dann die Versicherungssummen abzukassieren. Und läuft auch erfolgreich, bloß bei einem Flug ist dann ungeplant doch ein bisschen mehr kaputt und bringt sie halt direkt in den kolumbianischen Dschungel rein, wo sie auf Mato treffen. Mato wird hier von Cyril Cusick gespielt. Falls euch der nichts sagt, der hatte schon auch eine ganz gute Filmkarriere. Ja, also ziemlich bekannter Film ist Fahrenheit 451. Da hatte er als Captain Beatty eine der größeren Rollen. Er hat in einem meiner absoluten Lieblingsfilme mitgespielt. Und ich glaube, ich habe das weder bei den Banausen noch hier mal bei den Bastarden rausgehauen. Ich liebe ja Der Schakal als Film. Nicht das verkackte Remake mit Richard Gere und ich glaube Bruce Willis war es, sondern der von 1973, ja, den liebe ich absolut.
Ah, den habe ich nie gesehen, ich kenne nur das Remake.
Okay. Ja, und beim Remake wird mit einer Gatling ein Arm abgeschossen, also bitte. Ja. Ist das nicht sogar Vincent D'Onofrio, dem der Arm abgeschossen wird?
Könnte hinkommen.
Ich glaube ja.
Ich muss den nochmal gucken, ich habe den ewig nicht mehr gesehen, also das Remake. Ich kannte halt das Original und habe dann das Remake gesehen und bei mir hat einfach das Original ein Stein im Brett. Ja, 1984 hat er noch mitgespielt, aber auch in den 90ern war er noch aktiv in einem fernen Land. Und ich habe mir noch notiert, die Abenteuer des jungen Indiana Jones, falls euch die Serie nicht sagt, hört mal gerne in eine der Banausen-Folgen rein. Da habe ich nämlich frisch rezensiert. Jo, so viel zu Cyril Cusack. Und der spielt hier so einen verschrobenen alten Typen im Dschungel mit so ein paar Leuten, die Smaragdschürfer sind. Ja, da gibt's ziemlich viel in der Gegend im Dschungel zu schürfen. Blöde halt nur, dass die von Mr. Ears so ziemlich ausgebeutet werden. Das ist eigentlich der Hauptbösewicht hier in dem Film. Und Mr. Ears wird gespielt von Reinhard Koldehoff. Der hat es auf immerhin knapp 50 Jahre Filmgeschäft, Schauspiel-Business gebracht und kann man vielleicht aus Der Soldat von Oranien kennen. Oder hatte dann noch ein paar Jahre später mit Bud Spencer bei Sie nannten ihn Mücke gespielt. Ja. Will ich unbedingt erwähnen, weil wir auch nicht über die Hill und Spencer Solo-Filme groß gesprochen haben. Und ja, und so entspannt sich das halt weiter. Das gibt natürlich dann unglaublich viel Raum, dass es da dann eben zu den schönen Prügelszenen zwischen Mr. Ears Leuten kommt und Bud Spencer und Terence Hill. Die starten nämlich aus diesem Dschungelding heraus so eine kleine Operationsbasis und ja, machen sich dann nochmal ein anderes Flugzeug flott. Ich mochte es optisch. Für mich hatte der so ein bisschen abenteuermäßig was durch die Dschungelatmosphäre, aber auch dadurch, dass die beiden eben ja keine Saubermänner sind, sondern einfach so einem zwielichtigen Business nachgehen. Und wie Dennis schon erzählt hatte, ja, alleine die Sprüche in der deutschen Synchro sind legendär. Also ich kam da über die 106 Minuten mit vielen Tränen in Augen, also vor Lachen rüber. Hat Spaß gemacht. Ja. Mich hat ein bisschen gewundert, auf IMDb wird eine Laufzeit von nur 20 Minuten angegeben. Ich komme aber halt nur als längere Fassung auf 106. Habt ihr da zufällig irgendwie, wisst ihr da zufällig irgendwie mehr?
Nee, ich bin aber auch bei IMDb in letzter Zeit häufiger über Laufzeiten gestoßen, die einfach nicht richtig sind.
Okay.
Also die waren einfach schlicht und ergreifend falsch. Dann habe ich bei Letterboxd geguckt, da stand dann eine andere. Dann habe ich bei Wikipedia geguckt und da stand dann auch die von Letterboxd. Dann habe ich gesagt, ja, fick dich IMDb.
Ja, ja.
Also da sind manchmal Sachen drin. Bei irgendeinem Film hatten wir das auch schon mal. Da stand dann eine Zahl drin, die war so aus der Luft gegriffen. Das war ein absolutes Highlight.
Ja. Ja, das ist also, manchmal hast du ja dieses Problem mit Umrechnung von DVD und Blu-ray und so, wegen der Frame-Anzahl, aber das kommt halt auch nicht immer hin, habe ich so den Eindruck.
Und wäre hier viel zu lang, wäre die Diskrepanz viel zu weit entfernt zwischen, meinst du, PAL und NTSC-Wandlungen.
Ja, da ist ja meistens so 2 bis 5 Minuten maximal.
Ja, genau.
Je nach Länge.
Ja, aber halt. Je nach Filmlänge halt, ja.
Genau.
Ja.
Ja, nö, alles klar. Dann, aber was stimmt, was ich dann eben auch validiert hatte, ist die FSK 16-Freigabe, die ja auch eher untypisch ist für diese Bud Spencer und Terence Hill Filme. Du hast erwähnt, Dennis, ne, 4 für eine Ave Maria hatte auch eine höhere Freigabe. Aber ja, da war es ja auch wirklich so, dass Leute abgeknallt wurden. Hier hast du wirklich so ein klassisches Spencer und Hill Ding. Und ja, keine Ahnung, warum die so zustande kommt. Ist ja egal. Ja, wir sind ja zum Glück 16,5, wir alle drei, dürfen den Film also offiziell gucken.
Yes.
Und was ich noch, ich bin ja immer so ein bisschen auch am Rand Fakten recherchieren. Ja, ich finde das ja immer dann spannend, weil als Jugendlicher oder Kind Jugendlicher, als die Filme im Fernsehen liefen, hat mich sowas nicht gejuckt. Aber hier sieht man, ich weiß nicht mehr, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, ob am Anfang des Films oder am Ende gibt es halt so eine kleine deutsche Texttafel, wo sich Delta und Tiger Film als Produktionsfirmen nochmal bedanken für bla 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 in Kolumbien. Und das sind die beiden Produktionsfirmen und Delta will ich vor allem deshalb auch erwähnen, weil die so ein paar coole Sachen gemacht haben. Die haben nämlich auch produziert die 5 Gefürchteten mit Bud Spencer. Death Race 2000 von 1975, ja, ein Trash-Klassiker. 4 Fäuste für ein Halleluja, die rechte und die linke Hand des Teufels und Cannonball, ja, eine Shaw Brothers-Produktion. Ich weiß nicht, warum ich es immer mit Shaw Brothers habe. Und Tiger Film hat es lediglich auf 3 Filme gebracht. Also den hier, dann kenne ich nicht, Daniele E. Maria. Und auch die 5 Gefürchteten, also war es möglicherweise eine Auskopplung von Delta vielleicht. Ja, ich will aber auf jeden Fall den Regisseur erwähnen. Das ist nämlich Giuseppe Colizzi. Der hat nämlich auch den Film, den Dennis gebracht hatte, gedreht. 4 für ein Ave Maria. Und eben die anderen beiden aus dieser Trilogie. Ja, Also der hat das Ding komplett gemacht, plus den hier, hat auch das Drehbuch geschrieben, neben Barbara Alberti, die auch das Drehbuch von Der Nachtportier 1974 geschrieben hat, zusammen mit Amedeo Pagani, der auch noch das Drehbuch für Das Krokodil und sein Liebpferd geschrieben hat. Und ey, der war auch noch viele Jahre später aktiv, dann als Produzent, zum Beispiel für 2046, der ultimative Liebesfilm, den ich auch sehr mag, den Film. Ich würde gerne noch erwähnen, dass hier ein paar weitere Leute am Start sind. Matto hatte ich erwähnt, also Cyril Cusick, Reinhard Koldehoff hatte ich erwähnt. Aber Saluts Bruder, also der Bruder von Bud Spencer im Film, wird gespielt von Alexander Allison. Den kennt man vielleicht aus Die Luftschlacht um England. Diesen Film, den habe ich bis heute noch nicht geguckt. Aber ich kenne zumindest Hausfrauenreport 1 und 3. Da hat er auch mitgespielt. Ja, also das war dann wichtiger für mich in der Jugendzeit. Make Love Not War, lieber so eine Erotikkomödie zu gucken als irgendwelche Kriegsfilme. Hat aber auch, um wieder zum Thema zurückzukommen, bei Mein Name ist Nobody mitgespielt, um dann auch gleich wieder auszuweichen auf ein anderes Thema. Lili Marleen, ja, Rainer Werner Fassbender, den auch mal in einer seiner Produktionen dabei gehabt. Und was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Eis am Stiel 6. Ja, auch hier wieder kennen. Ich weiß nicht, ich hab's irgendwie mit Shaw Brothers und Ken Films. Tut mir leid, dass ich auch diese Aufnahmen hier dafür missbrauche. Und es gibt noch eine Rolle namens Naso. Finde ich einen ziemlich coolen Rollennamen. Gespielt von Riccardo Pizzuti. Da habe ich jetzt mir nicht notiert, was der noch gemacht hat. Aber der wird nämlich hier in diesem Film synchron gesprochen von Arnold Marquis. Ja, das, was ich eingangs erwähnt hatte. Der Synchronsprecher, der sonst auch ein paar Mal Bud Spencer gesprochen hat, spricht hier mal eine andere Rolle. Also seid nicht verwirrt, wenn ihr da irgendwie die Stimme von Bud Spencer hört. Aber es ist er eben nicht. Ansonsten würde ich gerne noch erwähnen wollen, dass das war ja auch nicht so untypisch zu der Zeit und auch in den 80ern. Du hast halt einen Titelsong, den halt ständig hörst, in unterschiedlicher Länge oder man ein bisschen mal variiert. Und hier haben wir halt eins von diesen Ohrwurm-Dingern von den Oliver Onions. Flying Through the Air. Ich höre das Ding ja gerne. Ja. Und da hat es auch gar nicht mehr vorher auf dem Schirm, dass es hier von diesem Film war. Aber da wurde mir dann gleich warm ums Herz, als dann relativ früh dieser Song einsteigt. Finde ich cool.
Ja, und der Beat hat ja gleich auch in der Goldene Handschuh noch mit Eine ganze Nacht die deutsche Version drin. Also da wird ja gleich nochmal eine andere Erinnerung angekickt.
Ja, stimmt.
Aber und was keine positive.
Ja. Und was ich auch nicht wusste, dass hier neben Susan Duncan Smith auch nämlich Bud Spencer den Song geschrieben hat.
Ja, stimmt.
Ach, okay, siehst du, das wusste ich auch nicht. Mhm. Aber sowieso in vielerlei Hinsicht finde ich ein spannender Film, weil er ja wirklich eine neue Ära einleitet, ja, so, ne, für die beiden. Also weil es halt jetzt nach den ganzen Western und eben dann diesem Ausrutscher Freibeuter der Meere halt irgendwie das erste Mal ist, dass die beiden in einer konzipierten Action-Comedy irgendwie zusammen funktionieren. Und da meine ich nämlich auch, ging das halt auch los mit diesen immer wiederkehrenden Songs und so. Das wird uns heute auch noch begleiten, also spätestens bei die Miami Cops. Ich liebe alles da dran. Ne? Ja. Und ja, weiß ich, die vorher hatten die ja wirklich noch Scores, ne?
Ja.
Die irgendwie
ja
geschrieben worden sind und so. Und hier haben sie gesagt, so, ja, Score ist komplett egal. Also wir machen einen Song, den spielen wir manchmal schneller ab, manchmal ein bisschen langsamer. Mhm. Und dann passt das halt schon. Und der läuft halt auch immer und immer wieder. Und ich, also wirklich, Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle ist wirklich einfach starker Einstieg für diese neue Ära, ne? Also ja, das hat ja auch an den Kinokassen damals irgendwie super funktioniert. Und darauf haben die beiden ja wirklich dann gerade in Europa einfach eine Karriere aufgebaut, so. Eben dadurch, dass denen halt dieser Genrewechsel so gelungen ist. Weil, sind wir ehrlich, Anfang 70er und so, da war halt auch selbst der Italo-Western nahezu tot, ne?
Ja.
Also das ist so, die haben irgendwie so die letzten guten Jahre irgendwie noch mitgenommen, quasi die letzten 5, 6. Und dann war das halt auch nötig, das irgendwie, halt irgendeinen anderen Weg zu gehen und so. Und dass dann irgendjemand auf die Idee gekommen ist, naja, okay, wir können die beiden auch einfach als Duo in eine Action-Comedy packen, einfach weil die gemerkt haben, naja, dieses Duo funktioniert halt on-cam gut, ist fast egal, was wir da machen. Ja, dann ist das doch der perfekte Weg. Und halt auch so später, die haben ja dann nochmal versucht, irgendwie den zurückzugehen in den 90ern, in diese Western-Geschichte. Ja gut, und das ist auch in die Hose gegangen, würde ich sagen. Also ich würde sagen, so diese Ära jetzt bis Miami Cops Und danach war das Ding eigentlich durch. Ja. So, und auch da Miami Cops, ich weiß gar nicht, war glaube ich 85 oder so. Kommen wir dann später noch zu, aber auch da, ich finde, ist irgendwie klar, dass diese Ära da enden musste. Also ja, das hat für mich einen sehr klaren Anfang und ein sehr klares Ende, das Ganze.
Ja.
Ja, das stimmt.
Apropos Anfang, angefangen hat es dann noch nicht mit diversen Kokain-Schmuggelrouten per Flugzeug. Das, was man hier nämlich an Flughäfen teilweise sieht, das war dann eine Zeit lang eher anderes Terrain. Und das fand ich halt aber auch prinzipiell geil. Ich glaube, ein paar andere Filme ja hier, die wir heute im Portfolio haben, da ist ja auch so, für mich haben dann eben die Bud Spencer und Terence Hill Filme in meiner Kindheit und Jugendzeit auch andere Länder mal gezeigt. Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mal einen Film gesehen habe, der in Kolumbien gespielt hatte, der da gedreht wurde. Und das mochte ich, diese Abwechslung. Ja, und hier siehst du ja viel Dschungel, was ich prinzipiell feier. Mit so einer schönen Story und viel. Und was ich auch bis vor der Recherche nicht wusste, ist, dass der Film dazu geführt hat, dass dann Bud Spencer auch seinen Flugschein gemacht hatte für Flugzeuge und für Helikopter. Den sieht man ja später dann auch immer wieder irgendwie mal rumfliegen in welchen Film. Ja, also Tom Cruise, ja, hatte hier eine ganz klare Inspiration.
Unbedingt.
Achso, und was ich auch nicht kannte vorher, ich begriff vielleicht schon, aber die goldene Leinwand, kanntet ihr die vorher schon?
Nee.
Das ist ein Filmpreis. Und vielleicht hört man so im Hintergrund schnelles Getippte, das bin ich. Getippe, Computergetippe, das bin ich. Also, Filmpreis für Filme, die in Deutschland kommerziell erfolgreich sind. Ja, bisher 19 Mal vergeben. Ich weiß nicht, von wann der Wikipedia-Artikel ist. Auf jeden Fall wurde er von 1964 bis 2020 gemeinsam vom Hauptverband Deutscher Filmtheater und der Fachzeitschrift Filmecho Filmwoche für große Kinoerfolge deutscher und ausländischer Filme verliehen. Wenn es jetzt, wenn ihr denkt, es klingt so, als wenn Dave vorliest, ist so. Mit dem Ende der Fachzeitschrift wird der Preis vom HDF Kino alleine vergeben. So. Und dieser Film hier, ja, hat den nämlich gewonnen. Also leider hat es nicht für eine Oscar-Nominierung und Vergabe gereicht, aber immerhin für die deutsche goldene Leinwand. Finde ich gut.
Das wäre auch heftig, wenn die einen Oscar gewonnen hätten.
Ja, wäre eigentlich mal Zeit für rückblickend fürs Lebenswerk. Also könnte er Terence Hill noch entgegennehmen.
Könnte er noch tun, ja.
Ja, ich wäre sonst erstmal durch hier mit irgendwelchen Fakten zum Film, die ich mir notiert habe und meiner Meinung.
Du bist ja immerhin einer, der sich überhaupt Fakten notiert hat. Nee. Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, naja, ist auch scheißegal, wo die alle noch mitgespielt haben. Interessiert doch keine Sau.
Ja, das ist die wenigsten, davon kennt man halt auch so, ne? Die beiden, die sind halt so, die stechen halt so raus, dass alles andere daneben quasi verblasst. Also es sind ja auch immer die, also oder oftmals irgendwie die gleichen Statisten dann hier die gleichen Stuntmen, die dann irgendwelche Bösewichte spielen, weil die halt permanent wieder über irgendwelche Billardtische fliegen müssen oder sowieso. Aber wie die heißen, keine Ahnung.
Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass du die erwähnst, weil die Fressen kennt ja jeder, der Bud Spencer und Terence Hill Filme gesehen hat, aber keiner weiß, wer das ist, weil immer so, ach komm, die beiden reichen. Für mich war ja aber eine Stimme, die was angekickt hat, nämlich die von Matto, die Synchronstimme, das ist Gerd Duvner. Das war so für mich diese quäkige Stimme, sowas aus meiner aus meiner früheren Erinnerung. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass es aus Die Klapperschlange ist. Das ist Ernest Borgnines Rolle, Cabby ist. Und der hat auch in Ghostbusters ein paar kleine Synchro-Rollen übernommen. Also diese Stimme war mir so präsent. Und da musste ich dann erstmal nachschauen. Und bei Synchro ist hier ja sowieso Wahnsinn, dass du eigentlich vier Menschen hier im Synchronteam hast, die mal Bud Spencer gesprochen haben. Mhm. Das ist ja unglaublich. Also du hörst hier ja eigentlich nur Bud Spencer. vor allem bei Martin Hirte höre ich sogar noch Colonel Harty aus dem Dschungelbuch und habe gleich diesen schmissigen Militärsong im Kopf. Ein richtiger Banger.
Sehr schön. Also ich höre raus, auch bei euch hat der Film ein paar Herzen am Start.
Ja, ich finde den mega. Alleine für die Sprüche ist der für mich das A-Game, was die Synchroarbeit ist. Mhm. So, der gehört bei der Synchronarbeit zu den Besten. So, vielleicht ist er hier und da ein Schnuff zu lang, aber diese Sprüche, Alter, das ist so geil.
Ja, schon weit vorne.
Ja.
Ja, die IMDb-Community ist auch ein bisschen wohlgesonnen bei 6,6. Gibt kein Metascore. Letterboxd überraschenderweise nur bei 3,3. Ist auch nicht so wahnsinnig. Ich bin hier bei 8.
Ich auch.
Mhm. Ja, also ich, auch da wieder halben Punkt runter, 7,5.
Okay, dann darf ich zumindest für Dennis und mich hupen.
Sehr schön. Stark. Jo, dann gehen wir chronologisch weiter.
Ich mach mal den prügelnden Übergang zu dir.
So ist es.
Ja, genau. Wir springen, ich glaube, 8 Jahre in die Zukunft. Ne? Sechs Jahre, Entschuldigung. 78 befinden wir uns jetzt. Und zwar habe ich mitgebracht einen Film von Sergio Corbucci. Wie man so oft sagt, der zweitbeste Sergio aus Italien. Ja. Den ich ja für einen begnadeten Regisseur halte, ne? Also, ja, wenn ich mir so Leichenpflaster an seinen Weg angucke oder halt auch andere Filme, die der gemacht hat, ich finde das so geil, weil er immer so ein Regisseur war, der Kino aus der Sicht von Unterdrückten gemacht hat und halt auch für Unterdrückte gemacht hat. Und das sieht man halt in seinen Filmen irgendwie von Anfang bis Ende. War auch großer Mussolini-Gegner, hat sich da irgendwie gegen den Faschismus gestellt und so. Starker Typ einfach. Und genau, jetzt zwei sind nicht zu bremsen, ist eben einer, den ich nicht mehr auf dem Zettel hatte. So, also den muss ich irgendwie als Kind mal gesehen haben, da bin ich mir relativ sicher, war so bei einzelnen 10 Blitze wieder was auf, aber da konnte ich mich irgendwie an viel nicht erinnern und nachdem ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, glaube ich auch zu wissen, warum. Mhm. Denn es geht um Folgendes. Terence Hill ist hier ein Marinesoldat, der fährt am Anfang da irgendwie so ein Motorbootrennen und wird sabotiert und bekommt dann den Auftrag von seinem Colonel oder was. Ja, also hier werden irgendwie all unsere Marinesoldaten und so, die werden immer regelmäßig in irgendwelchen Casinos und so werden die ausgenommen. Das wollen wir nicht so gerne, also nimm doch mal irgendwie diesen schmuddeligen Casino-Unterweltboss da irgendwie. Rück den mal auf die Pelle so und sorg mal dafür, dass sein Treiben da ein Ende hat. So, jetzt ist sein Problem, er ist zwar schlau und könnte das theoretisch auch machen, aber er hat erstens keine Kontakte in diese Spielunterwelt und auch keine Kenntnis davon, wie das Game so läuft. Aber glücklicherweise hat er einen Halbbruder, gespielt von Bud Spencer, und der ist mittlerweile Truckerfahrer, war aber mal der krasseste Spieler irgendwie Ostküste. Genau. Und ja, jetzt tut er sich mit dem zusammen, ne? Und beziehungsweise eigentlich, er manipuliert ihn mehr, damit er ihm hilft und führt ihn immer wieder aufs Glatteis. Also da haben wir auch wieder diese Dynamik, dass die sich gar nicht immer so unbedingt grün sind, ne? Aber dann, weiß nicht, man hat irgendwie diese tiefere Verbundenheit, das dann irgendwie schon, also man merkt, die ziehen irgendwie quasi an einem Strang, aber es ist auch schon irgendwie so ein bisschen so ein sich gegeneinander necken und so. Ja, genau. Und jetzt ist das halt deren Ziel. Ja, und auch da, ich finde, der Film, also ab dem Moment, wo die Prämisse klar ist, fühlt sich das ein bisschen an wie Set-Piece-Hopping, muss ich sagen. Also das ist so, ich konnte da teilweise überhaupt nicht folgen. Also es liegt zum einen daran, dass Terence Hill halt so einen Masterplan hat, den wir nicht erzählt bekommen. Also zumindest wüsste ich nicht, in welcher Szene das passieren soll. Und dann heißt es halt, okay, jetzt führe mich halt mal in diese Spielwelt ein. Und dann heißt es, okay, und ab da ist so, okay, die springt zu einem Pferderennen. Die springt zu irgendeinem Pokerraum in irgendeinem Hinterzimmer. Dann springen die, was weiß ich nicht wohin. Warte mal, was war denn dann noch? Du hast das Autorennen, ach genau, du hast noch dieses Autorennen dann zwischendurch und sowieso, ne? Und überall wollen die halt irgendwie Kohle machen, durch Wetten, durch Spiele, durch was weiß ich nicht alles. Und am Anfang, wie gesagt, ich finde, das wirkte alles ein bisschen durcheinander. Ich finde halt auch so, was Synchro angeht und so, das ist nicht so ultra eingängig, auch was Schlägereien angeht, zumindest in der deutschen Fassung. Ich weiß nicht, ob da irgendwie was rausgecuttet wurde, weil es war jetzt auch nicht so unüblich, dass sie dann irgendwelche einfach Prügelszenen oder so rausgenommen haben. Hält der sich hier irgendwie zurück? bis zum Ende, finde ich. Ne? Also da kommt dann irgendwie noch diese Story mit dem Vater rein, die ich ehrlich gesagt ganz witzig fand. Also wie er da irgendwie auf blind tut und dann in diesem Restaurant irgendwie alle anstupst und alles umläuft und so, fand ich sehr, sehr witzig. Und dann finde ich, am Ende zieht der richtig an. Am Ende ist das dann plötzlich genau das, was ich irgendwie von den Bud Spencer und Terence Hill Filmen sehen will. Auch wenn es da teilweise wirklich, wirklich abstrus wird, aber dazu vielleicht gleich noch. Aber ab da kommen halt diese ganzen Sprüche, die ganzen Gags und so, die ich vorher so ein bisschen vermisst habe, die kommen dann da alle rein. Also zum Beispiel fand ich hilarious, als Terence Hill irgendwie irgendwann beim Pokern mit einer Waffe bedroht wird so und ist so gefragt, ja, was kannst du noch einsetzen? Ja, zum Beispiel das hier. Und dann wird er halt mit der Waffe bedroht und er sagt, oh, zeig mal her und nimmt ihm einfach so die Waffe weg. Das waren so Sachen, die fand ich richtig, richtig geil. Oder halt auch so aus dem Nichts klatscht er irgendwie einem Typen einfach so eine Tür in die Fresse. Und das ist so schnell und kommt so aus dem Nichts, war so ein Gag, mit dem habe ich nicht gerechnet, fand ich sehr, sehr, sehr lustig. Und dann halt auch so die Schlägerei am Ende, wenn die sich da irgendwie so, da hat auch diese Comedy-Ebene ist da wieder drin, in diesen Prügelszenen, ne? Also wenn die erst so tun, als würden sie sich gegeneinander boxen, er und Terence Hill, aber in Wirklichkeit geht's halt darum, die Hintermänner quasi auszuschalten, also die hinter denen stehen, in die Fresse zu boxen, weil die sich halt immer wieder wegducken und so nach Absprache, fand ich richtig gut. Und da war auch irgendwie mein Lieblingszitat dann, wo dann irgendwann mal jemand kommt und so fragt, sag mal, prügelt ihr euch eigentlich untereinander oder prügelt ihr beide euch mit uns? Und dann fragt Terence Hill so, wieso, ist das irgendwie wichtig? Und dann sagt er so, ja. Ach so, ja, okay, dann willst du also was aufs Maul. Ja, und dann geht halt die Schlägerei los. Fand ich hilarious, hat mich echt gut abgeholt, weil das hatte ich auch so überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Aber eben, also was mich so ein bisschen irritiert hat, war, wie abstrus der Film am Ende wird. Weil es so die ganze Zeit heißt, naja, Terence Hill kann irgendwie mit Delfinen sprechen.
Gott, ja.
Okay, und dann tut er das halt tatsächlich am Ende. Oder er hat plötzlich wie so ein Geheimagent irgendwelche Gadgets, zieht er aus einem Apfel so Antennen raus, um damit irgendwie Delfine anzulocken, die ihm jetzt helfen, während Bud Spencer plötzlich Möwisch sprechen kann und so. Also das waren alles solche Sachen, wo ich so dachte, wo kommt das jetzt her? Also ihr habt das die ganze Zeit erzählt, dass er das kann, aber also ich hätte nicht für möglich gehalten, dass ihr das ernsthaft erzählt, dass er das kann. So, also fand ich irgendwie wild.
Ja. Mir ging's so, wie du eingangs meintest. Wirkt ein bisschen wie eine Aneinanderreihung oder hier Gespringe von den Settings.
Ja.
Und dafür fand ich dann halt die Laufzeit irgendwie, boah, das hat mir dann hart zu schaffen gemacht. Mir ging es auch so wie dir. Ja, zum Ende hin kriegt der Film dann eine Kurve, aber da hat der Film mich dann teilweise schon irgendwie verloren und fand dann die Ideen teilweise zu absurd, als dass ich es dann lustig fand. Da hat er mich zu den anderen heute am wenigsten irgendwie zwischendurch mitgenommen. Leider. Ich wünschte, ich könnte mehr mit dem anfangen, auch weil es halt zwischendurch schon ein paar coole Szenen gibt, aber synchrotechnisch gibt es auch ein paar coole Sachen. Ich habe auch sehr gefeiert hier. Horsche mal, hast du so einen Fat Troll gesehen, so einen zweischläfrigen mit Gesichtsmatratze? Stimmt, ja. Jeden Morgen im Spiegel. Klassiker. Aber ich weiß nicht. In Summe war ich bei dem mal leider voll underwhelmed.
Ja, das kann ich verstehen. Also es ist auch so ein bisschen, ich frage mich da halt auch, also weißt du, eben diese Übergänge, die kommen halt recht plötzlich, ne? Also du bist in einer Szenerie so, dann ist das beendet, zack, dann bist du in der nächsten Szenerie. Und ich frage mich halt, in der Originalsynchro, wird da vielleicht ein Übergang geschaffen oder so? Weil wenn ja, dann muss ich halt sagen, dass sie es in der deutschen Synchro ein bisschen verkackt haben, diese Übergänge zu bauen. So, weil da ist das alles überhaupt nicht Thema. Also der Truck ist auch irgendwann weg, diese Delfine, die er da transportiert, sind irgendwann weg. Und es wird überhaupt, also es heißt dann so, ja, ich habe die freigelassen. Aber diese ganzen Szenen, die fehlen alle.
Ja, ja.
Also all das, was das irgendwie Frauen, zusammenhalten würde.
Ja, genau. Ja, die beiden Frauen, die sie da kennenlernen, ja, und dann auch die eine Szene, wo sich dann plötzlich Terence Hill als Nonne verkleidet in seinen Truck einsteigt.
Wo hat er das Kostüm her und so. Mann. Das sind alles solche Sachen. Ich würde auch sagen, das ist in dem Film nicht allzu wichtig, aber irgendeine Form von Übergang, weißt du? Also irgendwas, was da so hinleitet, weil so wirkte das mehr wie so kurze Sketche oder so aneinandergereiht, ne? Also, oder wie so Kurzfilme quasi, dass du halt so ein Setting hast, so, das geht dann irgendwie 10, 15 Minuten und dann ist das Ding halt durch, nächstes. Und ja, eben dadurch hat er halt irgendwie sowas Abgehacktes. Also du könntest theoretisch auch wirklich nach jedem Themenblock kurz Pause machen und dann weitergucken und du hättest genau die gleiche Verbindung, die du haben würdest, wenn du das am Stück gucken würdest. Und das tut dem Film auch nicht gut. Und da bin ich auch ein bisschen irritiert, dass der von Sergio Corbucci ist, weil das kann er besser.
Ja.
Ja, ich bin, bei dem Film bin ich dann der gute Cop.
Ah, ist das so?
Ja, den hab, aber der, es ist so ein Memory-Good Cop dann jetzt quasi, weil den habe ich als Kind ein paar Mal häufiger gesehen und ich fand einige Sachen daran ganz geil. Und ich hatte, und das ist eine Szene am Anfang, ich habe auf der Arbeit aus irgendeinem Grund, als ich noch da im Lager gearbeitet habe, hatte ich immer gestreifte T-Shirts an. Und deswegen haben sie mich auch Streifenkarl genannt.
Stark.
Und das kommt ja hier in dem Film auch vor, Streifenkarl ab in den Streifenwagen. Ja, da habe ich mich am Anfang schon totgelacht, weil ich gar nicht mehr wusste, dass das hier drin vorkommt. Und was ich auch super geil finde, ist Bud Spencer als, wie heißt er nochmal, Ramon Serrano oder so, wo er das Pilota spielt. Oder Jai Alai, wie es ja in Amerika dann hieß. Das Spiel fand ich so krass geil als Kind. Das habe ich mir angeguckt und gedacht, das ist das beste Spiel, was jemals erfunden wurde. Das ist einfach nur eine unhandliche Variante von Squash, das habe ich da noch nicht erkannt. Aber ich finde es nach wie vor geil und würde es gerne mal spielen.
Mhm. Ey, voll. Das sah auch tatsächlich nach Spaß aus, was die da machen. Auf jeden.
Und so waren einfach irgendwie ein paar Sachen dabei, die Bock machen, die mir Spaß gemacht haben. Ob die Story, dass die beiden Freundinnen haben, also vor allen Dingen Bud Spencer mit seiner Trucker-Freundin, hat überhaupt keinen Mehrwert. Mhm. So, die ist einfach da. Auch weil sie so eine Powerfrau ist, hätte ich irgendwie Bock gehabt, dass mit ihr noch irgendwas Cooles passiert. Mhm. Weil sie fand ich als Rolle cool und irgendwie passte das für mich auch ganz gut.
Ja, weil die auch so eine Bodybuilderin dann irgendwie zwischendurch ist, ne? Und er dann einfach auf der Ebene mit ihr unterwegs ist. Das fand ich, hätten sie deutlich mehr ausbauen können.
Ja. Ne, da waren schon ein paar ganz coole Sachen sonst dabei. Also ich habe mit dem immer Spaß, auch weil da ein paar Zitate drin sind, die ich ganz ganz cool finde. Und
aber mit Streifenkarl ist eine gute persönliche Geschichte, feiere ich. Ich wurde ja in der Schule, habe ich vielleicht mal erzählt, Förster genannt, weil ich eine Zeit lang eine grüne Jeans hatte, einen grünen Pullover und Adidas Streetball-Schuhe, die auch so grüne Streifen hatten. Und das habe ich gerne in Kombination getragen. Und dann war ich halt irgendwann auf dem Schulhof noch, da kommt der Förster. Hoffentlich gab es bei dir irgendwie mal so einen Alias-Namen.
Nee, tatsächlich nicht. Das ist eigentlich seit der ersten Klasse Hoffi.
Okay.
Ah, ja.
Du glücklich.
Aber meine andere Frage, ich bin gerade irgendwie ein bisschen durcheinander. Ich habe die Filme jetzt halt alle innerhalb von 24 Stunden gesehen.
Ja.
War das mit der Bodybuilderin? Das war doch bei Miami Cops, oder?
Ja, du hast vollkommen recht.
Das war bei Miami Cops. Stimmt, das war der andere.
Ja, du hast vollkommen recht.
Ja, okay, gut, alles klar. Also ich war gerade völlig verwirrt, weil ich dachte so, hä, eine Freundin von Bud Spencer kann ich mich nicht erinnern. Terence Hill hat hier so eine, mit der anbandelt, so, die ist ja da irgendwie mit diesem Gangstertypen da irgendwie unterwegs und so. Und mit der bandelt er an, aber ich glaube, Bud Spencer ist solo in dem Film.
Ja, stimmt, das war der andere.
Oder? Nee, wobei, nee, stimmt, nee, er lacht, oder?
Ja, nee, es ist auf jeden Fall Miami Cops, weil da geht's ja um diese, die die LKWs überfallen.
Genau, richtig, aber hier, doch, Moment, oder hat er hier, Nee, stimmt, er ist hier alleine. Ich glaube, er ist alleine.
Ja, dann hast du die, das ist natürlich vorteilhaft, wenn man die dann innerhalb von einem kurzen Zeitfenster alle zusammenguckt.
Oder halt auch nicht, bei mir wischt da auch schon wieder alles durcheinander. Ja. Also das ist sowieso generell irgendwie ein Problem, was ich mit dem Bud Spencer und Terence Hill Film habe, dass ich irgendwie immer nicht so hundertprozentig zuordnen kann, okay, was ist jetzt wo, weil das sind halt so Filme aus meiner Kindheit, ja, früher immer mit meinem Opa geguckt und so. Also Bud Spencer und Terence Hill war auch tatsächlich Teil der Grabrede, die ich für meinen Opa gehalten habe. So, und dadurch verwischt das halt alles in meinem Kopf, ne? Das ist so, ich habe da nur so Erinnerungen dran, wie ich irgendwie mit meinem Opa da zusammen sitze und wir uns in Arzt lachen, während irgendwie nebenan der Rest der Familie am Kuchenessen ist und so.
Aber Nee, hat sich bei mir wirklich vollkommen verwischt. Dadurch, dass er Truckerfahrer ist und eben diese Nonne immer mitnimmt.
Genau.
Ja. Dachte ich, das ist dann, das ist aber.
Es ist ja auch in einem Truck, aber das ist da ist das nicht sein Truck, so. Deswegen war ich nämlich auch gerade irritiert,
Ja, ich habe die nämlich auch alle an zwei Tagen gesehen und das hat es jetzt irgendwie gerade so zusammengemerged.
Ja.
Wird aber auch passen.
Gut, dann müssen wir ja die Miami Cops nicht mehr besprechen heute. Ist doch
fertig, danke.
Ja.
Ich gehe dann, ne?
Ich möchte noch zwei Szenen aus Zwei sind nicht zu bremsen hervorheben. Und zwar finde ich einmal geil, oder untypisch, wie Bud Spencer alleine diese komplette Kneipe da zerlegt, während, also als er seinen Vater wiederfindet, wo er da rumbrüllt und die Wut muss raus und alles runterreißt und so, fand ich irgendwie ganz geil, aber ist auch tatsächlich untypisch, ehrlich gesagt, so für seine Filme, ne? Also ich meine, die zerlegen öfter mal Kneipen und so, aber dann halt immer irgendwie als Teil einer Schlägerei, dass er da irgendwie jetzt einem komplett Unbeteiligten irgendwie die Existenzgrundlage kaputt schlägt. Das ist sonst auch irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so der Fall. Also zumindest nicht, dass ich mich dran erinnern könnte.
Ne, meistens prügeln sie sich dann ja mit irgendwelchen Bösen und nehmen denen dann noch Kohle ab, damit
genau,
der Typ,
um
dem die Location gehört hat, was davon hat. Ja. So, es gibt ja sogar Filme, die bauen darauf auf, dass genau das so ist. Wo dann der Jahrmarkt zerlegt wird, dass sie dann eben für diese Darsteller, denen da alles kaputtgeschlagen wird, dann halt gegen die Bösen angehen und die Kohle wiederholen.
Ja, ist ja auch hier auch wieder, ne, dass am Ende so irgendwie fürs Waisenhaus und so, ne, also das sind alles solche Sachen, ich muss sowieso sagen, für mich waren Terence Hill und Bud Spencer immer so die Superhelden des kleinen Mannes, ne, also weißt du, die immer so aus eher so der zwielichtigen Ecke kommen, ne, irgendwie so ein bisschen Straßenschleue, halt auch den Straßenslang dementsprechend mitbringen, so, und dann aber irgendwie immer für das Gute einstehen, obwohl sie eigentlich erstmal gezeichnet werden als zwielichtige Personen, so. Und ich finde, das ist halt irgendwie was sich über weite Strecken halt auch durchzieht. Und hier ist das zumindest zum Teil so, ne? Also hast du auf der einen Seite irgendwie diesen Marineoffizier und auf der anderen Seite halt eben so den ehemaligen Spieler und so. Und ja, ich finde, das bringt dann halt auch noch mal eine andere Dynamik mit sich. Und ja, also für mich war es irgendwie ein bisschen irritierend, diese Szene zu sehen, wo er das da irgendwie kaputt schlägt. So, ich habe irgendwie gedacht, okay, das passt nicht so zu dem Vibe, den ich irgendwie sonst mit den beiden verbinde. Aber was ich wiederum mit den beiden sehr verbinde, ist Terence Hill und seine Kartenspielertricks. Ja. Und wie er hier, Alter, die Karte um den Typen einmal rumwirft, so, und die dann so wieder auffängt und so ins Blatt mischt. Schon geil. Also da muss ich wirklich sagen, das hatte mich. Da dachte ich echt so, okay, das habe ich so von denen auch noch nicht gesehen. So, da war immer viel Quatsch dabei, aber das ist eine Nummer, das ist schon geil.
Ja, und auch wie er beim ersten Mal Pokern sich da als Idiot ausgibt und die Karten verkehrt rumhält. So, das ist ein Bild, das hat sich bei mir so eingebrannt, wie er da sitzt mit seiner Tüte und wie er die Äpfel dann am Ende frisst und so. Das sind alles so Sachen.
Ja.
Das sind Kindheitserinnerungen.
Ja. Da auch gerade am Ende, wie gesagt, ich finde, da baut das auch, also da kriegt er dann halt die Kurve so, wo Terence Hill dann wieder so dieses Suffisante hat und so, dieses, ja, ist schon geil, ja.
Jo.
Gut. So, jetzt gucke ich nochmal gerade schnell bei Letterboxd, da hat er eine 3,4, also besser als der Vorgänger, was ich ein bisschen irritierend finde, weil eigentlich ich würde auch sagen, Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle ist der bessere Film. Ja, und ich wäre hier so bei 6.
Okay.
Da kann ich schon mal hupen, weil muss ich wahrscheinlich, weil Dennis mit Sicherheit drüber ist. Ich hupe schon mal. Das
ja, hier bin ich die 7. Kein überragendes Meisterwerk, aber trotzdem ein schöner Film aus meiner Erinnerung. Ja, apropos schöner Film aus der Erinnerung, dann gehen wir mal zu einem wahrscheinlich empfunden von vielen ein Lieblingsfilm von Bud Spencer und Terence Hill. Ist, glaube ich, auch der in der Popularity bei Letterboxd ganz oben steht.
Ah ja.
Deswegen gehe ich davon aus, dass viele den sehr feiern.
Sehr schön, ich mache wieder einen prügelnden Übergang. Wir springen mich in das Jahr 1984 zu Vier Fäuste gegen Rio. Also hier mal wieder, ne, ich hatte es vorhin erwähnt, mal wieder ein anderes Setting. Zwar auch Südamerika. Und so steigen wir auch eigentlich wunderschön ein. Mit einem Hubschrauberflug, Kameraschwenk über den sogenannten Zuckerhut. Und da sehen wir dann nähere Fokussierung auf eine wunderschöne weiße Limousine, die aber dann hart entrissen Teil eines Anschlags wird, ja, geht in Flammen auf. Und warum erfahren wir dann im weiteren Verlauf? Wir sehen nämlich, also wenn nämlich er nicht genug von Bud Spencer und Terence Hill bekommt, dann kriegt ihr die hier in diesem Film einen Doppelpack. Und ich bin ja so alt, ich bin ja mit den im deutschen Fernsehen Auswertungen groß geworden, was diese ganzen bescheuerten 70er Jahre deutsche Verwechslungskomödien betrifft, ja, weil dann ein Schauspieler zwei Rollen gespielt hat. Die Filme gab's wie Sand am Meer, alter Schwede, und ich fand die damals schon irgendwie nicht so geil, Aber ich liebe ja Bud Spencer und Terence Hill Filme und das Verwechslungsthema spielt hier gar nicht so die Riesenrolle, eher in den Prügelszenen. Aber dass es halt Schauspieler gibt, die in zwei verschiedene Rollen schlüpfen, das habe ich hier einfach total gefeiert. Und feiere ich immer noch. Ja, nicht nur als Kind konnte mir sowas vorsetzen, sondern heute auch noch, weil die Bud Spencer und Terence Hill Charaktere, Gott, ich hoffe, ich krieg's gerade richtig zusammen von der Aussprache her. Wir haben hier nämlich Bastiano Coimbra della Morolina y Azevedo, so, gespielt von Terence Hill. Und wir haben seinen Bruder Antonio Coimbra della Coronila y Azevedo. Ich hätte es natürlich nochmal sagen können, die haben den gleichen Nachnamen. Ich wollte es aber nochmal aussprechen. Vielleicht hätte ich es beim zweiten Mal ein bisschen besser hinbekommen. Das sind mich
ist aber trotzdem der Cousin und nicht der Bruder.
Ach, der Cousin, ja, danke für den, für die Korrektur. Ist wichtig. Ja, ja, ja. Weil die sind zwei ziemlich reiche, milliardenschwer sogar. Stimmt, du hast recht. Vermögende in Brasilien und deshalb ja, gab es auch einen Anschlag, weil da anscheinend irgendjemand an deren Kohle möchte oder was auch immer möchte. Und zufälligerweise haben sich in Europa zwei gefunden, unabhängig voneinander, die sich vorher noch nicht kannten. Elliot Vance, Terence Hill und Greg Wonder, auch ein geiler Name, Bud Spencer. Bud Spencer spielt hier, also Greg Wonder ist nämlich so ein Saxophonist in so einem Jazzclub. Leidenschaftlicher Musiker und Elliot Vance ist so, ich hab vergessen, wie diese kleinen, ist ja kein Leichtflugzeug, das ist irgendwie so ein kleines, so ein Flugapparat, ja, wo er die Zuschauer mit begeistert.
Genau, er macht so eine Flugshow, ist aber ansonsten beim Film, sagt er, ich glaube, er ist Stuntman.
Ja, genau. Und die beiden sehen exakt so aus wie diese brasilianischen Milliardäre und werden deshalb aus dem Umfeld der beiden Brasilianer damit beauftragt, doch bitte herzuhalten, ja, in die Rollen der beiden Brasilianer zu schlüpfen, um eben auch rauszufinden, wer da möglicherweise hinterm Anschlag steht. Weil die, da bahnt sich nämlich ein riesen Geschäft bei denen an und ja, wollen es natürlich abschließen und weil eben ja da nicht vor Mord zurückgeschreckt wurde, versuchen sie die eben abzulenken durch die beiden Fakes, die dann auch nach Brasilien düsen, im Privatjet und da natürlich ja, alleine in dem Flieger sind, neben den sexy Stewardessen und dann schon gleich da irgendwie Blut lecken, weil sie kriegen für diesen Auftrag jeweils eine Mille plus die Option, eine halbe Mille noch oben rauf, wenn sie rausfinden, wer nämlich hinter diesem Anschlag steckt. Und ja, also das Geld das motiviert schon genug, aber ich finde es halt auch noch ziemlich geil, dass sie da Teil eines luxuriösen Lebens jetzt sind. Und man merkt halt ziemlich schnell, die beiden sind immer noch Atzen und so unterwegs. Ja. Und dadurch, dass er dann auch in Rio spielt, also die vier Fäuste gegen Rio und man natürlich auch die ganzen brasilianischen typischen Sachen auch immer wieder gezeigt bekommt, wie den Karneval. Ja, und man muss sich hier wirklich unbedingt frei machen. Mich hat es so krass getriggert. Ich bin ja bekanntermaßen Rap-Fan und hatte früher zum Beispiel eine CD, Rap-CD von Big Punisher. Der hatte auf seinem ersten Album, war das Cover dann so gestaltet, dass er, ist ja bekanntermaßen wahnsinniger Fettwanz gewesen, ja, und auf dem Cover greift er von hinten an eine barbusige Frau, die als Freiheitsstatue angemalt ist und so posiert. Und ich kam halt einmal, habe ich noch zu Hause gelebt, zugekifft, voll besoffen nach Hause und habe vergessen, ich wusste ja schon, wie meine Mutter tickt. Ja, meine Mutter war da eher feministisch unterwegs und hatte vergessen, diese CD ins Regal zu stellen. Ja, und dann lag halt diese CD auf meinem Schreibtisch und ich habe, keine Ahnung, bis 12 Uhr gepennt oder so, bin aufgewacht und dann lag dann nur noch dieses zerrissene CD-Cover auf meinem Schreibtisch. Ja, man kann vielleicht sagen, meine Mutter hat mich dann zum Diebstahl angestiftet, weil ich musste auch damals schon der Vollständigkeit halber dann in den CD-Laden gehen, mir ein neues Cover klauen. Aber so war dann halt meine Mutter unterwegs und ich glaube, meine Mutter könnte diesen Film auch nicht sehen. Deswegen, falls ihr da anderweitig unterwegs seid, macht bitte, bitte macht euch frei. Natürlich gibt es dann Szenen, wo dann Greg Wonder auch mal auf die Ärsche diverser Karnevalsfrauen kloppt, die da einfach
sich von
tanzen.
Den Ärschen Infos holt.
Ja, genau.
Das ist wirklich absurd, Alter. Also ja, ey, muss man drüber hinwegsehen, ne? Das ist, ey, war eine andere Zeit so. Das ist genauso wie in Zwei sind nicht zu bremsen oder halt auch irgendwelchen anderen Beispielen und so, dass halt mal die N-Bombe gedroppt wird, ja, so. Ja. Das ist so. Ey, waren halt die 70er und 80er in Deutschland, ne? Da war halt nicht viel mit Feminismus.
Absolut.
So. Da war halt Sexismus angesagt und ja, das hat ja auch gezogen. Und man muss ja auch sagen, auch wenn es durchaus, wie auch viele Dokus und so zeigen, viele Frauen gibt, die mit diesen Filmen irgendwie aufgewachsen sind und da Spaß mit haben und so, ne? Ja. Ich glaube, da können wir uns drüber einig sein, konzipiert wurden die für ein männliches Publikum.
Ah, total. Mhm.
Und das merkst du halt.
Und auch, glaube ich, gerade der, auch mit dem Humor wieder. Wir haben hier wieder eine ziemlich geile Synchro. Ich habe die sehr gefeiert. Hier spricht halt mal wieder Arnold Marquis Bud Spencer, aber eben dann auch, wie so häufig, Thomas Dannenberg, dann Hill. Und ich fand es ziemlich lustig, wie die da in diese unterschiedlichen Rollen geschlüpft sind. Und gerade, ich finde es ja gut, so groß spoilern kann man ja bei den Niggern nicht wirklich. Ja, die Endsituation mit dem Endkampf, wo sie dann eben auch die Schnösel dazu gebracht werden, auch mal zuzulangen. Ja, also das feiere ich auch noch heute. Und dann diese teilweise absurden Charaktere, ja, dieser eine gleich am Anfang etablierte Handlanger in seinem Zorro-Matador-Outfit, ja, Alter. Dann kommt der in diesen Club rein und an dem Tisch sitzen halt schon, den sie sonst eigentlich immer haben wollen. Da sitzen aber schon die beiden Hauptcharaktere und dann geht gleich die erste Schlägerei los. Also hier stereotypische Hill und Spencer Kost vom Feinsten und ich hab's gefeiert.
Ja, definitiv.
Das war einer der Filme, wo ich mich dann erschrocken habe. Ich glaube, ich hatte in meiner Tabelle bei der damaligen Letztsichtung, da muss ich vielleicht Ende 20 gewesen sein, 4 Punkte eingetragen auf einer 10er-Skala. Ja. Also ja, da bin ich jetzt weit von entfernt. So viel kann ich auch schon dazu sagen.
Okay, das freut mich, weil das muss ich ja sagen, das ist eine meiner Highlights. Ne? Ja, also 4 Fäuste gegen Rio finde ich, glaube ich, aus dieser modernen Ära, wenn es jetzt halt nicht die Western mit den beiden sind, ich glaube, dann ist das schon zusammen mit Das Krokodil und sein Nilpferd mein absoluter Favorite, weil ich finde es hilarious. Also auch hier wieder so dieses Klassenbewusstsein, das der Film einfach irgendwie mitbringt. Ne? Also das halt auch wieder da, so er ist ja nicht nur Saxophonspieler, so er ist halt auch ehemaliger Haftinsasse. Die beiden sollen jetzt halt irgendwie den Tag da retten, so kommen halt auch eher wieder so aus dieser Schmuddelecke und sowieso. Und die anderen halt eben so als Schnösel. Und du siehst halt allein an der Charakterzeichnung, dass dieses Zwielichtige so viel cooler ist, als diese lamen Schnösel da, die sich vor allem einscheißen, sofort Angst haben, die sich irgendwie, weiß ich nicht, vom Essen den Löffel einparfümieren. Ey, das sind so geile kleine Sachen drin, die ich so gefeiert habe. Und wo du dann halt auch so merkst, okay, diese ganze Belegschaft da, die leben normalerweise komplett in Angst und sind total unterwürfig und so. Und dann kommen halt die beiden Atzen da eingeritten, so, da ist erstmal Party und hier Musik machen und danach irgendwie alle halbnackt in den Pool und was weiß ich. Und hier vor allen Dingen die Sprüche, Junge, da zerreißt es mich. Also wenn jedes Mal, wenn Bud Spencer sagt, ja, was mit die Kohlen? So, da könnte ich mich bepissen oder der Schirmständer da draußen hat was von 500.000 erzählt. So, das sind so Sachen, ich finde es einfach nur gut. Oder halt auch so diese andere Essensszene, da in diesem Restaurant, die dann halt in der Schlägerei ausartet, wo also wie die diese Bestellung aufgeben, ist sogar ja einmal, was sagt der, Speck mit Bohnen, glaube ich, ne? Mhm. Ich glaube, Speck mit Bohnen gibt's. Und dann so, ja, eine Portion Speck mit Bohnen, ja, für mich auch eine, aber eine doppelte. Also 2-mal Speck mit Bohnen, ja, 2 doppelte, also 4 Portionen, ja, mach 8 draus, so zack. Und jetzt, und ab dafür, weißt du, das sind so Sachen, wo ich echt so denke, okay, das war im Original wahrscheinlich niemals da so drin, aber es stört in der Szene überhaupt nicht, bereichert das im Deutschen sogar noch. Und dass das dann auch direkt wieder in so einer Prügelei endet und so, ich finde das alles geil. Also wirklich, der Film, diese Doppelrolle und so, auch wenn die irgendwie da mit sich selbst quasi essen, also sich so gegenüber sitzen und so diese Kontraste, da ist so viel gut dran. Ey, der macht mir einfach nur Spaß. Also den liebe ich wirklich über alles.
Ja, sehr schön.
Ja, und da sind auch so Sachen drin, die sind einfach so bei mir in der Familie und im Freundeskreis so in den allgemeinen Sprachgebrauch reingegangen. So, zieh mal die Kackstelzen ein oder halt da mal den Gewürzprüfer rein.
Ja.
So, das sind einfach so Sachen, das ist einfach normaler Sprachgebrauch geworden danach. Deswegen feiere ich den Film auch. Das macht einfach Spaß, den zu sehen.
Ja, also auch hier hast du halt so ein paar aneinandergereihte Szenen oder das Gefühl, da gibt's halt Ideen, die funktionieren sollen, weil sie lustig sein sollen, aber hier ist es halt für mich irgendwie deutlich runder und mehr in die Geschichte eingewoben.
Voll.
Ja, diese Szene, wo dann Hill vor dem Bullen flieht, ja, in die Bullenkarre einsteigt, wieder raus und dann hast du
immer
deinen Motorrad
wieder den Schlüssel klaut und so. Ja, ja, geil, Alter. Überhaupt hier, wie auch mit der Polizei umgegangen wird, ne? Also, das auch nur in der deutschen Synchro wahrscheinlich so. Also, wie die angehalten werden, nachdem sie da irgendwie von diesen Gangstern entführt wurden, so. Und dann, weiß nicht, die Bullen helfen denen und sowieso. Und alles ist irgendwie cool zwischen denen. Und dann, während Bud Spencer weggeht, hörst du so aus dem Off, wie er noch so singt. Einmal einem Bullen in die Schnauze hauen. Das ist einfach so geil, ey. So einfach da reingeschrieben für nichts, einfach nur für den Gag. Ich wirklich, find ich einfach geil, weil das ist wirklich ein Film, bei allem, was er irgendwie da an Sexismus mitbringt und so, der hat wirklich Klassenbewusstsein. Mhm. Ja. Das ist echt ein geiler Film.
Ja, oder als ich dann Elliot Vance, Terence Hill mit der Braut von dem Schnösel halt dann trifft er und wieder aufkreuzt an diesem Teich und er, um Gottes Willen.
Und plötzlich hat sich das mit platonischer Beziehung, Alter, da wird mal ganz schnell alles, was da platonisch dran ist, ad acta gelegt.
Ist so geil, Alter.
Ja, voll.
Und du hast halt hier, wie gesagt, diese brasilianischen Geschichten, ja, da hast du dann auch am Ende bei dem Endfight einen Typen, der mit der Capoeira-Einlage ziemlich cool ums Eck kommt, aber auch mit einer Schelle einfach niedergestreckt wird. Ist irgendwie klischeebehaftet, aber ich feiere das, Alter.
Ja, Mann. Ich auch. Ist einer meiner Liebsten.
Ach, übrigens, Referenz nach Hamburg, ja, viele Grüße nach Hamburg nochmal. Als die am Anfang da in dieses New Yorker Office reingehen, die beiden, liegt auf dem Tisch die aktuelle Ausgabe des Spiegels, ja.
Ach echt? Ja. Krass, Das ist mir nicht aufgefallen.
Stark.
Ja, mir auch nicht. Ich habe aber dann den Trivia-Effekt gelesen und habe mal nachgeguckt kurz, weil ich das gefeiert habe.
Ja, so ganz so oft werde ich das Spiegelgebäude bei der Einfahrt nach Hamburg nicht mehr sehen können, leider. Die Ära neigt sich dem Ende.
Hat doch was Positives für dich, ist doch Schnieke.
Aber Hamburg?
Ja.
Schon eine geile Stadt. Wo wir vorhin noch bei Soundtracks waren, hier muss ich es nochmal erwähnen, Soundtrack, mega, auch wieder hier, kehrt immer und immer wieder, aber diese Melodie, so eingängig, so cool, Hammer. Diese Saxophon-Melodie, mega geil.
Samba e Alegria, ja, Robson, Jorge und Lincoln Olivetti, und mir haben die gar nichts gesagt, ich habe dann einfach mal kurz ein paar Songs von denen angemacht, ey, die haben richtig geile Sachen produziert, alter Schwede.
Also. Ja. Und das ist auch so ein Song, der macht immer gute Laune, Alter. Ja. Das ist, ich finde, der passt da so rein. Gerade wenn er das irgendwie auf dem Saxophon spielt, da vor der ganzen Belegschaft und ihm alle so irgendwie hinterherlaufen oder irgendwie alle am Samba tanzen sind und so, ist mega gut.
Ja. Ja, bleibt vielleicht noch zu sagen, dass die UK-Fassung damals um ein paar Sekunden geschnitten wurde, um so ein Parental Guidance-Rating zu bekommen. Und einfach eine doppelte Ohrfeige rausgeschnitten. Ja, also du kannst alles machen mit der britischen Zensurbehörde, aber doppelte Ohrfeigen, das bitte nicht.
Ja, die haben sowieso bei manchen Zensursachen, das ist ja so absurd, auch so mit Butterflies und Nunchucks und so,
da sind
die absurdesten Regeln, was cool ist und was nicht cool ist. Ja. Also jetzt mal denkst du, ein Schwert ist cool, aber ein Nunchuck nicht?
Naja. Ja, ich würde hier noch gerne erwähnen wollen, weil ich ja immer so, nicht immer, aber ganz gerne Fakten recherchiere, und mir hatte vorher auch, war nicht El Pico S.A. als Produktionsfirma so präsent, ist eine spanische, und die stecken halt echt hinter einigen Spencer und Hill-Filmen, ja, die haben nämlich auch die Miami Cops produziert, Zwei sind nicht zu bremsen, hatten wir auch schon erwähnt, Zwei bärenstarke Typen, Der Superkopf, Zwei Asse trumpfen auf und Bad der Ganoven-Schreck. Ja, wisst ihr Bescheid. Double Trouble heißt er noch international. 100 Minuten geht das ganze Ding. Und hier haben wir so ein typisches typisch für Hill und Spencer Filme FSK 12 Rating. Ach so, ich wollte noch erwähnen, Enzo Barboni Ja, dessen internationaler Name war ja Ibi Klatscher. Der hat hier Regie geführt. Der hat ja auch so einige Hill- und Spencer-Filme realisiert. Und dessen Sohn Marco hat mich hier für das Drehbuch geschrieben.
Ah, okay.
Guck.
Ja. Ansonsten wollte ich noch ganz kurz erwähnen, dass hier in einer Nebenrolle als Tango Nello Pazzafini mitspielt. Der kommt insgesamt auf 209 Schauspiel-Credits. Und ich will ihn deshalb halt auch erwähnen, weil er im allerersten Film, wo man überhaupt Bud Spencer und Terence Hill in einem Film gesehen hat, nämlich Hannibal von 1959, ja, da hat er schon mitgespielt. Er hat dann noch die beiden mitbegleitet bei Sie nannten ihn Plattfuß, also zumindest Spencer. Sie nannten ihn Mücke, der Bomber und Banana Joe. Und hat aber eben auch, ich würde nochmal ganz gerne den dritten Sergio erwähnen wollen, Sergio Solima. Den mag ich ja auch total gerne. Da hat er nämlich bei Von Angesicht zu Angesicht mitgespielt. In noch Themensprung Supermänner gegen Amazonen. Das war so eine der wenigen Shaw Brothers Produktionen in Italien. Ja, es tut mir leid, dass ich hier wieder Werbung für Shaw Brothers mache. In ein Käfig voller Narren hat er mitgespielt. Und ey, absoluter intellektueller Sprung. Fellinis Stadt der Frauen hat er noch mitgespielt. Und auch in die Miami Cops. Also ich schaffe hier schon mal ein paar Übergänge. Der hat auch noch in zwei Filmen, und ich kann gerade nicht auf IMDb zugreifen, hat mir nicht notiert, wie die beiden Fakes hießen. Da gab es so diese beiden Hill und Spencer Fakes. Und da nämlich 1974 Vier Fäuste schlagen wieder zu und Vier Fäuste und ein heißer Ofen 1975. Und da hat der Typ nämlich auch mitgespielt. Er hat alle Hill- und Spencer-Welten bedient.
Krass.
Weißt du noch, einfach, wie die hießen, Dennis, oder Hoffi, du zufällig?
Nee, keine Ahnung. Aber einmal gelesen, was das ist und so, und dann halt auch wieder abgetan, als okay, das ist halt nur Geld machen, ne? Nur der Versuch von Geld mache.
Absolut.
Und dann hake ich das halt auch schnell ab und merke mir das nicht, weil es mir dann auch egal ist am Ende.
Ja, die haben auch irgendwie grottige Bewertung bei IMDb, weshalb ich mir die Sachen noch nicht reinziehen würde.
Ja, ist ja auch ein erbärmlicher Versuch, muss man ja auch ganz einfach sagen. Ne? Also das ist so, vielleicht ziehst du damit ein paar Trottel irgendwie ins Kino oder an irgendeine Videokassette oder so, weil die das halt nicht raffen. Aber also da schaffst du ja nun wirklich keinen Mehrwert. Mhm. Also das ist ja einfach nur, das ist ja wirklich ein billiger Versuch einfach. Mhm. Das ist ja nicht besser als diese ganzen Mockbuster heutzutage.
Ja, stimmt.
Meinst du Smith und Kobe? Also Paul Smith und Michael Kobe.
Wahrscheinlich, die auch wirklich so sehr auf Optik ganz stark den beiden nachempfunden wurden.
Ja, Convoy Buddies stark.
Ja, das war's mit Fakten auch. Wollt ihr noch was loswerden zu Vier Fäuste gegen Rio?
Nö.
Dann hau ich Punkte raus. 7,1 bei IMDb, Letterboxd bei 3,4. Bei mir reicht's für 7,5.
Da bin ich mit 8,5 aber drüber.
Da schließe ich mich mit 8,5 an.
Sehr schön, haben wir das schon dreimal gehupt.
Ja, das ist doch gut. Ich habe mir gerade mal ein Cover von diesen beiden da angeguckt, wie das aussieht. Das ist schon krass. Mhm. Also, das sieht, ich versuche das mal in die Kamera zu halten.
Ja, das ist übel frech. Genau. Übel
das
frech.
Ist richtig hart, aber ich kenne auch keinen, der das jemals gesehen hat.
Und jetzt warum ein Problem. Auch?
Also, jetzt habe ich ein Problem, Mann. Jetzt habe ich schon wieder eine Rip-Off-Folge Bud Spencer, Terence Hill im Kopf oder so. Ah, das ist übel. Nein, machen wir nicht. Wir halten uns an gute Filme. Wir haben es ja tatsächlich, habe ich das ja neulich mal gesagt, dass wir gerne mal ein bisschen besseres Zeug gucken können. Nach Karel Seemann war ich ja so begeistert, dass es auch gute Filme gibt, die wir bringen können. Das
ist ja bei euch aber auch immer so ein bisschen Selbstgeißelung, ne? Also das ist, ihr sucht euch da ja auch immer, ihr erlegt euch da ja immer Prüfungen auf. Das ist ja, da will ja kein normaler Mensch durch.
Ja, teilweise. Wir wissen es manchmal ja vorher nicht. Ja, Dennis und ich hatten ja uns zum Beispiel von Nunsploitation auch ein bisschen mehr erhofft, weil da ja durchaus Aspekte in dem Genre dabei sind, die uns prinzipiell ansprechen. Aber dass es dann halt größtenteils so ein Reinfall wird und auch ja, teilweise sogar höchst immer, fragwürdig. Ja. Aber ja, du hast vollkommen recht. Bei Mockbuster und so weiter, da wussten wir natürlich im Vorfeld, dass wir uns knechten. Ja, und selbst
philippinische B-Filme, weißt du auch, dass wenn du da 6 Filme aussuchst, dass du da mindestens 4 Graupen dabei hast. So, dann ist vielleicht einer dabei, der dich irgendwie positiv überrascht und so war es ja auch. Aber du guckst dir trotzdem erstmal 4 bis 5 Filme an, die so an der 4 bis 5-Punkte-Grenze liegen. Die ja meistens auch am aktiv wenigsten Spaß machen. Ich habe ja mit 2-Punkte-Filmen habe ich ja deutlich mehr Spaß, weil ich die so leidenschaftlich hassen möchte. Aber so diese, wenn du bei so 4 bis 5 Punkten liegst, das zieht sich so, das ist zäh. Also ich glaube, das Schlimmste, den ich letztes Jahr für unseren Podcast gucken musste, war, glaube ich, Vampire Hookers. Den habe ich, wenn ich da nochmal zurückdenke, der hat mich wirklich abgefuckt. Auch wenn ich den nicht so schlecht bewertet habe, glaube ich. Also nicht so schlecht, wie er es verdient. In dem Moment, aber wenn ich an den zurückdenke, denke ich an wirklich eine sehr qualvolle, lange Sichtung.
Ja, wirklich zäh. Und gerade bei dem Titel hat man ja wirklich gedacht, da muss was Anständiges irgendwie zumindest teilweise drin sein, aber Pustekuchen.
Ja, aber boah, ich habe dir noch 3 Punkte gegeben, also so gut war es jetzt auch nicht, aber das, das war wirklich quälend. Da hoffe ich, dass, oder das ist übrigens witzig, das verbindet sich jetzt bei meinen beiden Filmen, das wusste ich gar nicht mehr, weil diese, der Miami Cops, den ich jetzt als letzten bringe, das war auch sowas, den habe ich als Kind, nennen wir es mal noch, den habe ich auch eine Zeit lang gesucht, weil der nicht so häufig lief und ich wollte immer die Szene sehen, wo die beiden den Werkzeugbiege-Wettstreit machen, weil ich das natürlich richtig männlich fand als 8-Jähriger oder so. Ich dachte, wie cool ist das denn, dass diese beiden starken Typen da die Schraubendreher verbiegen und der andere die dann wieder aufbiegen muss und so, bis es dann irgendwann nicht mehr klappt. Man natürlich feststellt, dass Bud Spencer mehr Power im Arm hat.
Dennis Kring, ja, den darf ich dann trotzdem noch einen prügelnden Übergang machen?
Klar.
Danke.
Sehr gut. Jetzt vielleicht auch so ein Biegegeräusch und einfügen können. Hätte auch gepasst, denn wir sind hier ein Jahr vor meinem Geburtsjahr, nämlich 1985, und haben hier die Miami Cops oder die Miami Super Cops. Und das ist, ja, man kann schon sagen, Spätwerk, fast. Danach gab es zwar noch ein bisschen was, aber das war schon so. Ich glaube, die Glanz- und Gloria-Phase war da schon nahezu durch. Und der ist dafür aber mal erfrischend kurz mit 96 Minuten und nicht so quälend lang wie manche andere, die wir heute hatten. Oder vor allem mein erster. Ja, und hier haben wir, da verbindet sich auch wieder was, hier haben wir den kleinen Bruder von Sergio Corbucci als Regisseur, nämlich Bruno Corbucci. Und der hat das Drehbuch mitgeschrieben. Und was ich krass fand, was ich hier noch im Kopf hatte, waren die Namen, die hier Bud Spencer und Terence Hill tragen, mit Doug Bennett und Steve Forrest. Irgendwie, also sie sind auch ziemlich griffig, aber die waren trotzdem noch in meinem Kopf drin. Und Chief Tenney auch. Denn hier haben wir wieder irgendwie so eine Crime-Story, wo es auch wieder um verschwundene Kohle geht. Also das verbindet meine Filme auch irgendwie. Denn aus der Detroiter Nationalbank, ich glaube, es war Detroit, wurde von 3 Leuten einige Zeit zuvor wurden 20 Millionen Dollar gestohlen, was für damalige Zeit echt ein krass hoher Betrag war. Normalerweise hast du ja, so zu der Zeit wurden immer so 1 bis 2 Millionen gestohlen. Diese höheren Summen, das kam ja dann erst heute, wenn sie heute was klauen, müssten sie wahrscheinlich Milliarden stehlen, damit es überhaupt irgendwen interessiert. Genau. Und damals waren dann halt die beiden beauftragt, den Fall zu lösen, konnten ihn aber nie ganz aufklären. Denn einen von denen haben sie gefasst und verurteilt auch, der war dann im Knast. Den zweiten, der war bis zur Unkenntlichkeit verkohlt und den dritten hat man gar nicht gefunden. So, nach 7 Jahren, was ich für übrigens für einen 20-Millionen-Raub ziemlich kurz finde, kommt der Garrett halt wieder aus dem Knast raus und wird kurze Zeit später ermordet aufgefunden. Und Doug Bennett, der halt noch bei der Polizei ist, soll ermitteln. Und das ist auch wieder eine Überschneidung, denn das hatten wir ja auch schon bei 2 sind nicht zu bremsen, dass einer noch einer im Dienste, im öffentlichen Dienst ist und der andere eben nicht. Und hier ist er dann halt Hubschrauberfluglehrer Bud Spencer. Also auch da das Thema Fliegen kommt sehr häufig bei den beiden vor, weil es ja auch für Bud Spencer eine Faszination war. Und er es auch eben konnte. Ja. Und Steve versucht ihn halt zu bequatschen, klappt aber nicht und deswegen tischt er ihm dann eine Lüge auf, nämlich dass deren ehemaliger Vorgesetzter, eben erwähnter Chief Tenney, auch ermordet wurde. Ja. Leider fährt dann Bud Spencer zu der Witwe und möchte ihr Blumen bringen und kondolieren. Und da parallel der Hund, von der den verstorben ist, den Chief Tenney, lebt natürlich noch, ist sie auch erst gar nicht irritiert darüber. Das klärt sich dann aber im weiteren Gespräch komödiantisch auf, als sie dann die Manierismen des Hundes beschreibt und er sich wundert, wie das denn auf seinen ehemaligen Chef passt. Naja, aber Chief Tenney ist dann irgendwann doch am Start und Steve und Doug gehen dann doch auf Ermittlungstour und gehen eben zu dem besagten, zu einem besagten Hotel, wo sie hingehen sollen, wo Garrett zuvor ein Zimmer gemietet hat, und erfahren von einem sehr tuckigen Portier, der auch irgendwie so eine, für mich so eine kleine legendäre Rolle ist, so in dem ganzen Bud Spencer, Terence Hill Universum, den habe ich irgendwie immer im Kopf. Ja, dass jemand unter dem Namen Sitting Bull halt auch genau dieses Zimmer nochmal gemietet hat, und sie versuchen dann halt einen Native American namens Charo ausfindig zu machen, und dann kommt es halt eben zu diesem Biegewettbewerb der Werkzeuge, denn das ist auch eine ziemliche Kante. Und der hat einmal mit Garrett in der gleichen Gefängniszelle gesessen und wollte dementsprechend und hat da belastendes Material gesammelt und wollte irgendwie noch den Fall auch mit aufklären, und der schließt sich denen dann da so halbwegs an. Ja, er weiß aber, oder die wissen auch, dass unter einer neuen in der Identität der damalige Partner, einer der damaligen Partner noch am Leben ist und auch in der Stadt untergetaucht ist und auch wohl sehr wohlhabend sein soll. Ja. Und da gehen sie dann auf die Suche. Und auch so dieser Spruch, den er mitgibt, der Adler sichert deine Zukunft, das hatte ich halt auch noch so original im Kopf. Also irgendwie, obwohl ich den Film nicht so oft gesehen habe, weil er nicht so oft lief, ist ziemlich viel im Kopf hängen geblieben. Ja. Und es ist tatsächlich dann auch der letzte Film, bei dem die wo die zusammen aufgetreten sind, bis dann nochmal 94 eine Wiedervereinigung der beiden vor der Kamera stattfand. Mit die, also es ist auch schön, dass wir hier ein Frühwerk heute hatten und das Ende einer Ära quasi. Das fand ich schon ziemlich cool.
Ja, für mich hat der Film auch echt eine Menge Alleinstellungsmerkmale, und ich mochte das irgendwie, dass du da auch diese so bescheuerte Krimi-Elemente hast, der hat für mich wunderbar funktioniert, hat dadurch auch mal eine andere Perspektive, finde ich. Fand ich cool.
Ja, und es sind hier wirklich, das wusste ich nämlich nicht mehr, du hast voll viele Szenen, die ich aus meiner Kindheit noch kannte, die ich aber alle gar nicht diesem Film zugeordnet habe. Dieser scheiß Überfall des Busses, ich wusste, dass der in irgendeinem Film vorkommt, aber den hatte ich gar nicht hier reingepackt. Hoffi hat es eben schon mal erwähnt, diese Mucke.
Mega geil, Alter.
Ich hab's das echt richtig abgefeiert.
Ey, das war 2 Jahre lang mein Wecker. So, ey, wirklich, der Song, der macht mir so gute Laune, Alter, weil das ist so dumm und halt auch da, ne? Ich finde das so geil. Auch wenn du dir den Soundtrack anguckst von diesem Film, ne, da ist ungefähr 27 Mal dieser eine Song drauf, in verschiedenen Variationen, mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller, mal mit einer anderen Bridge. Aber es ist immer wieder diese scheiß Melodie, und ich liebe alles da dran, ey. Also wirklich, das hat sich so eingeprägt. Ich habe den halt einmal vorher gesehen, bewusst. Also wahrscheinlich auch als Kind, aber sehr viel seltener als die anderen. Ne, habe ich jetzt irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie nochmal nachgeholt, auch so im Erwachsenenalter, und diese Melodie, das hat sich so krass eingebrannt. Also habe ich auch bis heute noch in der Playlist tatsächlich.
Zu Recht.
Finde ich richtig gut.
Was hast du heute als Wecker-Melodie drin?
Oh, heute mittlerweile gar nichts mehr. Ich habe irgendwann gemerkt, dass mir das so Songs kaputt macht. Und jetzt bin ich wieder bei so Standard-Klingeltönen.
Ah, okay.
Ja, das habe ich irgendwann auch so gemacht, dass ich einfach den Standard mäßigsten Ton genommen habe, der mir am wenigsten auf den Sack geht, aber dass ich mir nichts damit ruiniere, weil, das sollte so neutral wie möglich sein.
Boah, ihr seid ja wahrscheinlich auch noch mit der Weckerzeit aufgewachsen, als man sowas, so eine Standardfunktion nicht auf dem Handy hatte. Ein guter Freund von mir hatte als Kind früher so einen Motorradwecker, ja, in Form eines Motorrads, und der hat dann auch immer morgens geweckt. Brumm, 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 brumm.
Scheiße.
Ja, oder Klassiker ist ja, glaube ich, auch so ein Hahngeräusch, so ein Kikeriki, Kikeriki, Alter, das.
Ich hatte früher noch so einen Wecker, das war so ein Runder, der oben diese zwei Schellen. Klingeldinger drauf hatte, wo so ein Hammer hin und her ging.
Ja,
Alter, das ist Aufwachen aus der Hölle.
Voll, Alter.
Ja.
Also ich glaube,
der Wecker hat auch dazu beigetragen, dass eine biologische Uhr gut funktioniert, weil man eigentlich schnell vor dem Weckerklingeln wach werden wollte. Also mir geht es auch heute so, ich werde oft eine Minute vor Weckerklingeln wach.
Echt?
Ja.
Ich immer so anderthalb Stunden später.
Ja, es geht. Ja.
Ich habe zwei jüngere Brüder, Hoffi. Mhm. Und mit dem einen mittleren hatte ich mir mein Zimmer geteilt. Und der war nämlich eben auch hardcore, genau anders wie ich. Und das hat mich so getriggert und geprägt, dann eben doch eher weckermäßig aufzustehen. Der hat es irgendwann geschafft. Also wir hatten oft zur gleichen, wir waren dann auf derselben Schule eine Zeit lang. Und dann oft natürlich Standard, ja, 8 Uhr Schulbeginn und gleichen Weg eigentlich. Und ey, Alter, der mittlere Bruder. Hochbett, Wecker, weil er wusste, er stellt den Wecker zu oft aus, hat sich den schon runtergestellt auf dem Boden. Ja, ich habe mich fertig gemacht, hab gehört, dass der Wecker geklingelt hat, guck ins Zimmer. Da ist er schon im Halbschlaf runtergelaufen, die ganze Hochbetttreppe, hat den Wecker ausgemacht, hat sie wieder nach oben gelegt und weiter gepennt.
Ja, das geht mir genauso. Jeden Morgen ist das so. Ne? Ich muss mir immer zwei Wecker stellen, einer direkt am Bett und der andere liegt dann hier vorne, sodass ich halt aufstehen muss. Also der mit dem nervigeren Ton, der liegt auch weiter weg. Und dann habe ich da jeweils 4 Wecker eingestellt. Alter. In einem Zeitraum von einer halben Stunde, damit ich dann nach einer halben Stunde wirklich endlich mal, also wenigstens die Augen aufbekomme.
Alter, das ist
krass. Das ist wirklich, es ist richtig, richtig schlimm. Ich kann das nicht. Also ich habe das auch gemerkt, als ich damals in den USA war, so LA, das ist so meine Zeit. Da bin ich morgens um 9 Uhr fit. Hier in Deutschland, Alter, keine Chance. So, ich werde um 4 Uhr nachts erst müde und dann, ja, komme ich halt morgens nicht aus dem Arsch, Alter. Mhm. Geht nicht. So, ich brauche bis 16 Uhr nachmittags, bis ich irgendwie klarkomme. Mhm. So auf die Realität, Alter. Vorher geht gar nichts. Das ist echt schlimm, ey.
Tja. Also ist Spätschicht auf jeden Fall was für dich.
Ja, wäre auf jeden Fall eher was, ja. Also ich merke auch, dass ich so abends und so irgendwie viel fitter bin. Auch wenn ich irgendwie so kreative Sachen mache und so, Alter, tagsüber keine Chance. Kriegst mich da nicht zu. Also da habe ich auch einfach keine Ideen. Da bin ich einfach nur desolat irgendwie am Rechner, funktioniere, aber so richtig denken tue ich da, glaube ich, nicht oft.
Also hier kann ich dir schon mal bescheinigen, funktionierst du wunderbar. Und liebe Zuhörenden, ja, wir haben auf einen Sonntag um 12 Uhr hier mit der Aufnahme gestartet. Mhm.
Ja.
Ich merk's dir nicht an.
Ich habe auch schon 5 Tassen Kaffee getrunken heute Morgen.
Ja, ich bin auch schon bei 3. Ich verstehe auch Morgenmenschen nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie man auch so, es gibt ja auch so Paare, die dann so morgens um 8 Uhr sonntags aufwachen, dann erstmal bumsen. Fick dich, Alter. Ich will morgens, ist alles ekelig. Ja. Du musst pissen, du hast Hunger, dein Maul stinkt.
Ja.
Und wenn ich dann erst aufstehen muss, was essen muss, mich duschen muss und die Zähne putzen muss, ja, dann brauche ich auch nicht mehr im Bett bumsen, dann kann ich auch nur in der Dusche bumsen. So, was ist denn los mit den Leuten? Und auch die da morgens so überschwänglich gut gelaunt auf die Arbeit kommen, dem will ich von rechts nach links eine Schelle geben.
Ja, ohne Scheiß, das macht mich auch auf einem Level aggressiv, diese Menschen, die wirklich jeden Morgen, ach, ein neuer Tag, und dann so durch die Straßen laufen am besten. Nö, nee. Ich raff das nicht.
Ich auch nicht.
Ich verstehe nicht, wie man so sein kann.
Ich habe bis vor einem Jahr ungefähr nicht mal frühstücken verstanden, weil ich gar kein, also ich habe mein ganzer Körper an mir schreit, ich habe keinen Bock auf wach werden, ich will das nicht, ich habe keinen Bock mich zu bewegen, ich will nicht essen, ich will nicht nichts, ich will nicht reden, ich einfach am Maul halten und 3 Stunden warten,
nicht,
und
mich in Ruhe
lassen.
Nicht mal sein am besten.
Ja, genau.
Nicht mal das, ja.
Ich stelle mir jetzt der Hoffis Weg zur Arbeit so vor.
Das ist ungefähr. Ja. Ohne Noise-Canceling-Kopfhörer wäre das so, glaub mal.
Oh ja.
Mhm, das ist wichtig.
Wichtige Erfindung auf jeden Fall.
Ja. Ich habe gar keinen Zugang zu Menschen, die so morgens irgendwie so voll die Routinen haben, Dinge tun und so. Da kriege ich, das kann ich nicht. Ich wäre gerne vielleicht so, weil es ja auch, es ist ja geil. Wenn du, stell mal vor, du wachst morgens auf, schiebst erstmal eine schöne Nummer, gehst dann duschen, frühstückst geil, hast gute Laune, liest noch in einem Buch, gehst dann glücklich zur Arbeit und bist ein funktionierender Mensch. Muss voll geil sein. Mhm. Wird nicht passieren bei mir.
Ja. Ich muss auch sagen, ein großer Teil des Hasses kommt aus dem ganzen Neid dahinter. So, weil ich würde das auch gerne können, aber keine Chance. Das passiert in diesem Leben einfach nicht mehr.
Nee, das wird auch bei mir nichts. Ich kann schlecht einschlafen und genauso schlecht wieder aufwachen. Also,
das
ist eine ganz fiese Kombi.
Wie sind wir da gelandet jetzt?
Weiß ich auch nicht.
Oh, gute Frage.
Wegen des Weckers.
Wegen Wecker.
Ja, weil der Soundtrack Melodie hier so geil ist.
Du hörtest die Melodie von Miami Cops als Wecker-Klingelton.
Ja,
Ja. Ja. Und dann für mich hier absolut halt mindblowing. Bogen
einfach. Ja.
Ich dachte, der Typ, der Chief Tenney spielt, CBCV heißt der, glaube ich. Auch was krasser Name, einfach CBCV.
Naja. Der war mal CV, oder?
Ja, so ungefähr. Aber ich dachte, das wäre ein Schauspieler, den man der voll bekannt ist, irgendwie, weil mir diese Fresse so bekannt vorkam. Aber der war zu der Zeit tatsächlich Polizeichef in der Stadt, wo das gedreht wurde.
Auch nicht schlecht.
Also den haben sie, die haben Szenen in seinem scheiß Revier gedreht.
Aber ist doch ziemlich geil. Kannst du dir sicher sein, dass du Szenen an Orten drehen kannst, wo du sonst wahrscheinlich 1000 Genehmigungen für brauchst. Kommt mal einfach der
das
Polizeichef
definitiv,
an.
Das definitiv, ja. Aber ich war mir absolut sicher, dass ich den Mann schon 10 Mal in einem Film gesehen habe, mindestens. Und der hat einfach nur diesen Film gemacht.
Witzig, das ging mir mit der Informantin so.
Ach krass.
Die hat auch nur diesen einen Film gemacht. Ich hätte gedacht, ich habe die in 100 Filmen gesehen.
Ja.
Aber wahrscheinlich hat die auch nur einfach so ein typisches Hollywood-Allerweltsgesicht irgendwie.
Ja.
Keine Ahnung, woran es liegt.
Kann gut
sein. Aber die
hat,
glaube ich, ich habe vorhin noch nachgeguckt und die hat auch nichts gemacht.
Ja, und auch die Polizisten, die hier mitspielen, sind alles Mitarbeiter von diesem Polizeichef. Die haben mal $50 pro Tag als Komparse bekommen und dann sind die hier rumgesprungen.
Ja, voll gut. Halben Tag frei, $50 oben rauf. So stelle ich mir Bullenarbeit übrigens immer vor, ja, dass die nichts machen.
Ja, $50 und irgendwelche Zivilisten abknallen. Mega.
Wie passt denn der Film eigentlich für euch so in diese Spencer Hill Filme rein? Weil ich finde, eben jetzt mal, Troublemaker würde ich jetzt mal ausklammern. Mhm. Finde ich schon einen ganz spannenden Abschluss. Und ich finde es auch gewissermaßen irritierend, dass sie jetzt im letzten Film dann halt doch noch auf die Antagonistenseite wechseln. Mhm. Ne? Also sie sind halt vorher mal Cops, aber halt, weil sie Verbrecher sind, die da reinstolpern und dann halt die Cops mimen. Oder halt in den Western-Filmen, wo sie sich halt als Agenten ausgeben oder so, ne? Was sie halt aber nie sind. Und hier sind sie das. Und ich finde, dass das verändert schon nochmal, also meinen persönlichen Blick zumindest auf das Ganze. Ich mag den Film auch sehr, aber er wirkt doch nochmal deutlich anders als diese ganzen Filme davor. Ich würde auch sagen, von den so drehbuchtechnisch ist das hier wahrscheinlich sogar der beste, weil der halt echt eine halbwegs coole Story hat, der man halt auch folgen kann mit Twists und Turns und solchen Geschichten. Das fand ich schon ganz geil, aber er fühlt sich trotzdem nicht so hundertprozentig an wie so ein Spencer Hill-Film in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Nee, irgendwie tatsächlich nicht, weil du hast hier nicht so diese kleine Mann wird zu was Großem auserkoren, genau. Perspektive oder ist so der den Tag retten muss, weil es die großen Männer in Anführungszeichen nicht gebacken kriegen. Sie haben hier noch so ein bisschen, also es sind ja nicht die Saubermänner als Cops, sondern die haben ja schon noch irgendwie so Grautöne drin. Sie
ja, klar. Ja schon wollen auch Bestechungsgeld annehmen und so. Ja, solche Geschichten, ja.
Ja. Aber ja, ich so richtig in das Kernwerk der beiden passt der Film hier nicht rein. Deswegen, ich glaube, die haben sich eher so überlegt, wie kriegen wir noch auf den Scarface Miami Drogenturn noch eine Bud Spencer Buddy Terence Hill-Geschichte drauf. Ich finde die Story auch irgendwie cool, auch so dieses Schnitzeljagd-Ding so, das macht schon irgendwie Spaß. Das würde für mich aber auch, glaube ich, nur mit den beiden funktionieren. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wenn ich das mit anderen sehen würde, mit wirklich ernsthaften Darstellern, wo weniger noch Klamauk-Klopp und Kram wäre, dann ist hier zwar nicht so viel, aber dann würde ich das, glaube ich, anders wahrnehmen.
Glaube ich auch, ja.
Also der funktioniert für mich gut, aber der ist, glaube ich, aus einem Grund der letzte.
Ja, ich würde nämlich auch sagen, also das ist so, ich glaube, es ist ganz gut, dass danach erstmal nichts mehr gekommen ist. Ich hätte auch nicht gewusst, wie die weitermachen sollen ab da, ehrlich gesagt.
Ja. Ich fand ja zwei außer Rand und Band echt cool, wo sie ja als Amateure bei der Polizei einsteigen und so weiter.
Ja.
Mit weil dem sie da Film, reinflüchten, sie flüchten irgendwie, also sie stolpern da so rein.
Genau, ne? Richtig.
Ja, die wollen so ein Büro überfallen, und gehen dann so um den Laden rum und stolpern dann aber in das Polizeirevier, was aus irgendeinem Grund hinten
stimmt,
im
direkt, ist. Direkt nebenan ist, wo du auch so durchgehen kannst noch in den anderen Laden, ne? Ja, stimmt, so war das.
Und hier sind die beiden ja auch Cops, aber eben aus einer ganz anderen Perspektive. Von daher fand ich, weiß nicht, weil ich den Film schon gefeiert hatte, zwei außer Rand und Band, mochte ich dann halt für diesen Perspektivwechsel da auch sehr.
Ja, und bei zwei außer Rand und Band ist auch so geil, weil da hat man ja auch die Namen so krass im Kopf, finde ich, weil Wilbur Walsh ist für mich so ein und Matt Kirby, das sind so diese beiden Namen, die habe ich so krass eingespeichert, genau wie hier Doug Bennett und Steve Forrest. Irgendwie schaffen die es immer, Namen zu finden, die ich nie wieder vergessen kann. Ja, aber es ist schon ein anderer Film, so in Gänze. Irgendwie, also der fühlt sich ein bisschen anders an, aber ich mag das trotzdem.
Ja, also macht es halt irgendwie so geil, dass du nicht immer wieder die Erfolgswelle reitend eine Kopie von einer Kopie siehst mit den beiden, sondern dass es halt auch wirklich einfach mal ganz unterschiedliche Filme sind, die natürlich Gemeinsamkeiten haben mit den Schlägereien und im Deutschen natürlich vor allem durch die Synchro bedingt. Mhm. Aber inhaltlich, gibt es dann doch was anderes mal zu sehen, finde ich echt cool.
Ja, und ich finde es auch ganz spannend, dass sich irgendwie ein Bogen schließt, weil die haben mit ernsteren Filmen, mit Handlungen angefangen, die auch ein bisschen länger waren. Die haben wir einklamaukt, aber sei es drum. Dann haben sie so eine Komödien-Buddy-Welle gehabt und jetzt haben sie hier quasi nochmal so halb, wenn man das Revival mal rausnimmt, mit einem etwas ernsteren abgeschlossen und haben dann irgendwie den Bogen und die Klammer zugemacht. Funktioniert für mich überraschend gut.
Ja, und ich finde auch, damit ist es auch so ein bisschen ausgeschöpft, das Ganze. Absolut. Also da, wie gesagt, ich wüsste nicht, wie hätten die weitermachen sollen. Also was für Komödien machen sie dann? Also ich meine, diese ganzen, weiß ich nicht, eher schnellen Comedies hier, ich weiß nicht so, ich denke gerade an, Burt Reynolds, wie heißt er denn? Schlitzohr, Mann, wie heißt er denn?
Ausgekochter
Schlitzohr?
Ja, genau. Cannonball Run.
Ja, genau, so. Ich weiß nicht, so ein bisschen, also finde ich, die Bud Spencer und Terence Hill Filme sind auch in solchen Sachen irgendwie einzuordnen, ne? Dass du halt irgendwie auch da so, du hast irgendwie so diese abgeranzten Trucker und dann ist es halt so, wir gegen die Obrigkeit, ne? Und du hast halt irgendwie diese schmuddeligen Anti-Helden im Wesentlichen, ne? Und dann halt auf so einer Comedy-Ebene und so. Und dieses ganze Ding, das ist halt Mitte der 80er auserzählt. So. Also womit wollen die weitermachen? Sollen die irgendwie, weiß nicht, Bud Spencer und Terence Hill irgendwie Parodie von Terminator drehen? Also was kommt da halt als nächstes?
Genau, da wurde die Welt ja auch ein bisschen glatter und gestriegelter und so weiter. Ja. Da passen die beiden nicht mehr so rein mit ihren typischen Rollen.
Nee, vor allen Dingen ab da sind ja auch so Budgetkosten und so explodiert. Ja. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt halt dann wirklich, ich meine, das hat sich ja immer weiter hingewendet von Italien in die USA so, wenn die halt in den USA dann weitergemacht hätten so, dann sind das halt auch einfach Filme, deren Kosten einfach explodieren so, weil dieses ganze Action-Ding auf ein neues Level gehoben wird, weil da irgendwie plötzlich Sci-Fi-Effekte drin sind, die du vorher so gar nicht machen konntest und so. Ne? Also da kommt halt so viel zusammen irgendwie, dass diese Ära enden musste, was gar nicht unbedingt mit den beiden zusammenhängt, weil die beiden hatten ja bis zum Tod von Bud Spencer einfach eine unglaubliche Freundschaft. Ich glaube, diese Dynamik, diese Chemie, das hätte sich über Jahrzehnte weitergetragen, wenn die halt irgendwie dann auch im hohen Alter vielleicht noch mal was anderes gemacht hätten und so. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Ära, die musste Mitte der 80er aufhören. Ja, ich glaube, ansonsten würden wir da wahrscheinlich auch heute irgendwie anders drüber sprechen, könnte ich mir vorstellen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das mit den beiden zusammenhängt, sondern einfach mit allem drumherum, diesen ganzen Produktionsgeschichten und halt sich einer sich ändernden Zeit. So.
Ja, du hattest dann ja auch noch, es verschob sich ja viel aus dem Mainstream Richtung Horror. Du hattest in Italien, war die große Ära der italienischen Filme, neigte sich auch dem Ende, also auch das ganze Argento und sonstiges drumherum oder Polizietta, mit denen die auch ja groß geworden sind, das war ja auch dann nahezu vorbei. Also sie hätten so oder so nach Amerika gemusst, weil ja der europäische Film in der Zeit ein paar Probleme hatte vielleicht. Und Western war tot, was dann eigentlich das Genre quasi komplett ausradiert hat, indem sie brillant funktioniert haben.
Ja, danke nochmal an Michael Cimino an der Stelle.
Ja, du hattest ja so ein Riesenaufkommen dann an den Action, 80er Actionfilmen, mit irgendwelchen Ziels und Rambo kam auf, gut, am Anfang erstmal auch.
Genau, aber da wären sie halt nicht konkurrenzfähig gewesen.
Ja, die so, Reagan-Ära war ja anders geprägt. Oder dann kam 87 so ein Wall Street auf, und das haben wir am Ende mit Gelekter. Also, dass halt die Themen auch einfach anders, also es waren einfach deutlich andere Themen, die dann erzählt wurden.
Ja, voll. Und wie gesagt, hätten sie die Schiene weitergefahren mit ihren Action-Comedies, da wären sie halt nicht konkurrenzfähig gewesen. So. Das ist halt so ein Feld, das hat dann Eddie Murphy bedient, ne? Also, und da siehst du halt dann wieder ganz anders, was da für Budget hinter ist und so. Ja. Das hättest du in diesen Filmen so nicht bekommen, auch weil die beiden diese Action ab da ja gar nicht mehr hätten verkörpern können. Ne? Ja. Also das lebt ja schon immer davon, dass Bud Spencer eigentlich nur im Raum steht und Leute auf den Kopf haut. Und dass Terence Hill da irgendwelche Akrobatik-Sachen macht oder halt irgendwie mit irgendwelchen Gegenständen irgendwie irgendwelche Tricks und so, ne? Dass er da irgendwie schnell agiert und dann irgendwie währenddessen irgendwie Leuten 10 Backpfeifen gibt und so. Ja. Das hätte ja ab da gar nicht mehr funktioniert. Also nicht in den Staaten halt, also ja, für genau. Welches Publikum.
Ja, und du hast den ja auch schon angesehen, dass die einfach älter wurden. Ja. Gerade in Bud Spencer. Ja, und was willst du dann, so eine dynamische Action-Geschichte noch einweben, wo man den sieht, körperlich. Gut, einen Hill hätte es noch vielleicht noch hinbekommen, aber sein Haar ist auch schon schütter. Ja. Das, ja. Also lieber mit Würde abtreten und inhaltlich abgerundet, als noch die letzten Dollar rausquetschen, finde ich, war die richtige Entscheidung.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kann ich noch eine Sache erwähnen, die ich sehr lustig fand. Der Anführer der Busräuber hier am Anfang wird gespielt von Luke Halpin. Und Luke Halpin ist das Kind aus der Serie Flipper gewesen.
Stark.
Und das ist so geil, weil Flipper war ja durchaus eine fette Serie, also eine bekannte. Ob die gut ist, weiß ich nicht. Habe ich nicht so viel von gesehen, um mir das noch zu beurteilen. Aber wenn du dir seine Bio anguckst, auch bei IMDb und so, steht dann halt als erstes so, er ist bekannt für Speed 2, Cruise Control und noch irgendwas. Wo ich so denke, Alter, wenn bei dir drin steht, du bist vor allem bekannt für Speed 2, dann ist deine Karriere am Arsch.
Wohl wahr, ja. Mir ist auch noch was aufgefallen, das habe ich aber auch in irgendwelchen Trivia-Facts und so gar nicht gefunden. Ich glaube, ein Bild aus Zwei sind nicht zu bremsen ist hier im Intro drin. Und zwar das Bild mit den Walen in dieser Ocean World, wo die da halt ihre Kunststückchen da halt vorführen und so. Ich glaube, das ist 1:1 der Shot, der hier im Intro von die Miami Cops vorkommt, weil da sind ja auch schon Sachen vorweggenommen, ne, in dem Intro so, da sind ja schon Teile der Handlung zu sehen und da ist mittendrin einfach dieses Bild, aber die sind halt zu keiner Sekunde innerhalb des Films in irgendeiner SeaWorld oder so. Das ist einfach aus einem anderen Film.
Ja, das klingt dann so.
Ja, ich glaube wirklich, es ist 1:1 der gleiche Shot. Also ich habe die direkt hintereinander gesehen und ich meine, das wäre so. Kann auch sein, dass irgendeine B-Einstellung aus der gleichen gefilmten Sequenz quasi ist, die sie halt in dem anderen rausgeschnitten hatten und dann hier verwendet haben. Aber ich glaube, es ist sogar 1:1 der gleiche Shot.
Die wollten schon damals 3D, diese Szene in 3D aufnehmen, haben zwei Kameras hingestellt.
Wahrscheinlich, ja.
Jo, ja, schön, dann würde ich hier nochmal dicht machen mit den Punkten. Wir haben bei IMDb eine 6,1, wieder kein Metascore, bei Letterboxd eine 3,1, das dann schon sehr schwach ist. Also der kommt allgemein hin nicht ganz so gut weg, aber bei mir hat es hier immerhin noch für eine 7,5 gereicht.
Kann ich schon mal hupen?
Ja, da gehe ich auch mit.
Ah, super.
Geil.
Runder Abschluss.
Jo, und ich habe gerade mal so überlegt und habe auch mal gedacht, so was haben wir eigentlich schon besprochen, und wir müssen auf jeden Fall noch einen dritten Teil machen, denn mein glaube ich Lieblingsfilm von Bud Spencer und Terence Hill haben wir noch nicht besprochen, nämlich Vier Fäuste für ein Halleluja.
Deswegen, ja, ich würde auch sagen, das ist der Beste.
Da muss schon noch einer kommen. Letztes Mal hatten wir die rechte und linke Hand des Teufels, da Dave zumindest war bei 9 Punkten. Aber wenn es um die Western geht, ist, glaube ich, der andere mein Lieblingsfilm.
Das ist auch der mit den besten Sprüchen.
Ja. Und vielleicht findet der sich ja in irgendeiner von unseren Top 3s noch wieder, denn wir haben uns für die Top 3, wir hatten es letztes Mal angekündigt, da hatten wir die besten Prügelszenen, jetzt haben wir die besten Fressszenen.
Genau, aber noch kurz den Aspekt vorher schnell aufgreifend. Hoffi, bist du wieder dabei, oder?
Was? Ich bin da.
Für eine dritte Episode?
Ach so, ja, klar, immer.
Okay, top. Bevor du dich wieder selbst einladen musst, machen wir es hier offiziell. Laden wir dich gerne ein.
Cool. Ja, immer. Also wenn das Hoffi-Signal am Himmel leuchtet, bin ich natürlich zur Stelle.
Ne, Hoffi.
Das wäre geil, Alter. Wenn ich meine eigene Titelmelodie hätte, das wäre wirklich fair. Würde ich sehr feiern.
Das wäre cool.
Kannst du das nochmal wiederholen, was du gerade gesungen hast, Dennis? Ein bisschen klarer und lauter?
Wenn ich irgendetwas niemals tun werde, dann ist es singen.
Okay, dann müssen wir mit dem Schnipsel zurechtkommen.
Ja, wir müssen einfach irgendjemanden finden, der singen kann. Ich kenne aber keinen, der singen kann.
Ja, und nicht, die brüllen alle nur.
Ja. Ja. Es gibt zu viele.
Wobei, das wäre auch wieder passend für dich eigentlich, ne?
Ja, genau. Stimmt, Alter, so ein Death Metal Intro, Alter. So wie der Undertaker halt nur auf Metal, das wäre schon fett, ja, ey.
Das hätte was.
Ja.
Ja, passend dazu, dass ich Hunger habe.
Jo, ja.
Können wir dann jetzt auch noch übers Fressen reden?
Jo.
Und für viele ja auch neben den Klopp-Szenen in Bud Spencer und Terence Hill-Filmen sind die Fress-Szenen ja auch die absoluten Highlights. Und ich nenne sie bewusst nicht Ess-Szenen, weil sie haben in der Regel mit Essen nicht so viel zu tun, sondern es geht da wirklich ums Fressen. Und mich, das ist aber wieder persönliche Story, mich kostet es immer sehr viel Überwindung, wenn ich geiles Essen vor mir habe, nicht auch ins Fressen zu verfallen. Da muss mich meine Partnerin dann zwischendurch mal kurz dran erinnern, dass ich zwischendurch auch atmen muss. ja. Fällt mir schwer, denn wenn das Essen gut ist, dann will ich davon so viel wie möglich. Mhm. Und ja, das findet sich in den Filmen hier auch wieder. Wer möchte beginnen?
Gerne der Gast.
Okay, dann mache ich das doch. Ja, also auf Platz 3 habe ich eine Szene, die sehr ausufernd erzählt wird. Und zwar ist das die Fressszene aus Das Krokodil und sein Nilpferd. Weil, also die ist so dämlich, die ist so viel zu lang gezogen, und wenn es um Essen in Bud Spencer und Terence Hill Filmen geht und so, dann geht es ja auch oft um
Wettkampf.
Um Macht, ne? Mhm. Also um Machtdemonstration. Und das ist da bis zum Exzess getrieben. Und die haben sich halt in der deutschen Synchro halt überlegt, naja, damit das nicht langweilig wird, wirklich jedes Mal, also in jeder Szene wird irgendwas Dämliches aus dem Off gebrabbelt. Und das wird wirklich immer dümmer. Also wenn Terence Hill da irgendwie sich, keine Ahnung, irgendwie Champagner, Kaviar und so da alles irgendwie ins Glas haut, das runterschlürft und dann halt irgendwie sowas sagt wie, also er sagt irgendwas Französisches und dann sagt er so, ja, so spricht Paris, und dann kommt von Bud Spencer, wer ist das denn? So, das sind so Sachen, wo ich echt so denke, oh Gott, ey, und das geht halt irgendwie 7 Minuten, es das nimmt kein Ende.
Lange, Alter,
ja. Es nimmt kein Ende, im Hintergrund hast du noch irgendwie diese Handlanger von dem Gangstertypen, bei dem sie da jetzt irgendwie speisen, die labern auch nur Scheiße, einer davon stottert noch, wirklich, es ist dumm und dümmer und wird immer noch dümmer, und ich liebe alles da dran, weil es halt so, also es ist halt so eigentlich so die Quintessenz von allen Bud Spencer und Terence Hill Fressszenen so in eins gepackt und dadurch viel zu überladen. Mhm. Und mir hat das sehr gut gefallen. Deswegen das Platz 3.
Sehr cool.
Jo, dann schließe ich doch mal an. Ich habe eben erwähnt einen Film auf meinem 3. Platz, und das ist gar nicht mal so eine ausufernde Fressszene, aber ist aus 4 Fäuste für ein Halleluja der Anfang, als die 3 Gangster, wovon der eine ja auch einen leichten Schatten hat, sich Bohnen und Speck machen wollen auf ihrer Pfanne und dann nacheinander von Bud Spencer und Terence Hill überfallen werden und ihr Essen geklaut wird. War für mich so eine großartige Szene in so vielen Belangen damals. Gerade der Typ, der so, ist das Asthma oder Leidenschaft von dem Verletzten da? Das ist so geil. Ich habe alles daran geliebt, und dass sie denen auch noch immer noch die Bohnen wegfressen und sich zwingen, sich dabei gegenseitig aufs Maul zu hauen, ist einfach ein Traum.
Ich hatte ja so gehofft, dass ihr so cool seid und die Klassiker eben auch mitbringt, ja, die unbedingt hier erwähnt werden müssen an Fressszenen. Ich hatte den Ansatz verfolgt, weil ich dann auch nicht zu viel Überschneidungen riskieren wollte zwischen uns. Ich interpretiere mal auch, dass ich bei den Filmen die Solo-Filme mit inkludiere, ja, Spencer- oder Hill-Filme, und auch einfach vielleicht mal einen mitbringe, wo der Weg dahin geführt hat zu diesen Fressszenen, die so eskalieren oder man halt irgendwas so Humorseitiges sieht. Ich habe auf meiner Top 3 die 5 gefürchteten Solo-Spencer-Film von 1969, und ist eigentlich ja nichts wahnsinnig Besonderes, aber du siehst halt Bud Spencer mit mehreren Leuten am Tisch, und zwar eben Bohnen fressen, was du ja eigentlich fast immer da irgendwie siehst als Vorspeise oder Hauptgang in verschiedenen Varianten. Hier relativ wirklich spartanische Bohnen da in so einem Western-Restaurant im Saloon, und der sitzt halt am Tisch mit Peter Graves als Dutchman. Und die stopfen alle die Bohnen in sich rein, dann muss halt zwischendurch noch was getrunken werden, gibt's Wein, und er kippt sich halt in so einen kleinen Becher dann was aus so einem großen Weinkrug und setzt halt so an und verzieht sein Gesicht, kippt den Becher zurück in den Krug, setzt den Krug halt natürlich an und äxt ihn einfach mal. Und alle am Tisch gucken ihn halt dann an. Das war dann Start für mich, so, wo es dann letztendlich zu den Eskapaden geführt hat. Finde ich einfach sehr lustig. Unscheinbare Szene, aber finde ich einfach sehr lustig.
Dann sind wir schon bei Platz 2, ne?
Mhm.
Jo. Ja, hier konnte ich mich nicht entscheiden. Also ich werde mich jetzt festlegen müssen, aber es ist quasi ein 50-50 aus den beiden Szenen, die ich gerade schon erzählt hatte, aus Vier Fäuste gegen Rio. Ich hatte nämlich überlegt, die eine Szene zu nehmen, weil ich sie so schön finde, wie die sich eben Boden reinhauen, was irgendwie typisch für die ist und wie schnell das dann in der Schlägerei eskaliert. Aber ich glaube, wenn ich es gegenüberstelle, dann muss ich die Szene nehmen, wo die quasi mit sich selber essen, weil ich diese Gegenüberstellung einfach so geil finde, wie die da. Also, das geht schon damit los, dass die schon am Essen sind, während die feinen Pinkel gerade erst in den Raum reinkommen, haben die schon die Teller voll und schlingen sich da irgendwie alles rein. Und dann siehst du so, die hauen sich das halt wirklich alles darauf, eben halt auch da wieder. Ne? Das sind so Leute, die kommen aus der Arbeiterklasse, so, die kriegen da irgendwie was Geiles zu essen. Ja, natürlich hauen die rein bis zum geht nicht mehr. Mhm. Während halt die reichen Schnöse sich da so ein kleines Amuse-Gueule quasi auf den Teller packen. Und alleine das liebe ich schon. Und für mich ist es dieses kleine Detail, dass Terence Hill sich den Löffel einparfümiert, bevor er isst. Das killt mich auf so vielen Ebenen. Und wenn die dann irgendwie noch weiß ich nicht, diesen Moment haben, wo die alle lachen müssen und du merkst halt, okay, ja, diese beiden Leute da, Alter, von unten, die lachen sich kaputt, so aus vollem Herzen, und die feinen Pinkel sind so, das ist einfach wirklich, ja, killt mich, auch mit der Friese, die Terence Hill da hat und so, finde ich wirklich großartig, deswegen muss ich die auf Platz 2 packen.
Sehr cool.
Sehr schön. Ja, ich hatte auf Platz 2 eigentlich das Essen bei Ormond in Zwei Himmelhunde. Mhm. Aber auch da, weil es auch Legendencharakter hat mit, das klingt ja, als würdest du auf einer Dachrinne kauen und so ein Blödsinn, da sind einfach so geile Szenen dabei. Ich habe mich jetzt aber für eine andere entschieden, einfach damit wir auch ein bisschen Abwechslung drin haben. Ich nehme jetzt 2 außer Rand und Band, weil da auch eine coole Essszene dabei ist, weil die werden ja von dem Gangsterboss, der schickt ja seine Frau und die Schwester oder so, die sollen ja Bud Spencer und Terence Hill besoffen machen. Die haben dann ja so einen Autounfall an der Straße und dann helfen die denen und laden die ja zum Essen ein. Und dann machen die sich ja auch so schick, in Anführungszeichen, weil die sehen schon ziemlich geil verkleidet aus, mit so Cowboy-Hut und so. Und dann sind dann bei diesen schicken Ladies, die sich auch schön gemacht haben, zu Gast und fressen da aber. Und die Ladies machen dann ja auch mit und die saufen dann da. Und du hörst die ganze Zeit nur dieses Gerülpse, dieses immer dieses Boy. Und das ist für mich einfach eine herrliche Szene, wie dann ein eleganter Abend beim Essen dann komplett aus dem Fugen gerät, die beiden danach total besoffen sind. Und dann, da gibt es ja auch dann diese Sprüche so, wie trinkfest bist du denn? Ja, nach den ersten 2 Litern muss ich einmal Burks machen oder irgendwie so. Das ist schon, ich glaube, um Whisky ging es da, ist schon für mich auch eine legendäre Szene. Deswegen habe ich die jetzt mal eingetauscht.
Sehr schön. Ja, und bei mir auch eher was Unscheinbares, aber für mich repräsentativ halt dafür, was dann daraus gemacht wurde, ja. Und relativ früh erzählt, 1971 bei Vier Fäuste für ein Halleluja, wo es ja mehrere gute Fressszenen gibt. Aber ich fand als Kind einfach, und die weckt irgendwie nostalgische Gefühle, wo die beiden ziemlich ungleich aussehenden Brüder, Hill und Spencer, als Trinita und Bambino bei ihren Eltern nämlich dann sind. Und ja, Mutti so ein riesengroßes Geflügelvieh dann anschleppt und dann alle drüber herfallen. Ja, und geprägt anscheinend nämlich von ihren Eltern. Auch einfach alles in dich reinstopfen und auch Wein fließt.
Es ist auch so geil, wie du da diese, da hast du ja auch diese Zooms auf die Gesichter, wie genau, die so missgünstig von links nach rechts, genau, gucken, ob sie noch genug zu fressen kriegen und so.
Ja, Mann.
Das ist eine herrliche Szene.
Der Film steigt ja auch schon so ein mit Fressen, ja, wie dann Hilda in diesen Saloon oder nicht mal ein Saloon, ein kleines Gedöns reingeht und da erstmal auch haufenweise Zeug in dich reinstopft, die Bohnen und dann nochmal ein ganzen Laib Brot.
Ja.
Ja.
Ja, dann bin ich mal gespannt, ob Hoffi jetzt auch meine 1 mit vorstellt. Ich gehe fest davon aus.
Ja, gut, also ich würde sagen, wir bleiben bei genau dem Film, denn Fressen ist da ein Thema bei Vier Fäuste für ein Halleluja. Witzigerweise, ich hatte eure beiden Nennungen aus dem Film, hatte ich auch für meinen Platz 3 in Betracht gezogen. Ich habe dann die das Krokodil und sein Nilpferd genommen, einfach weil ich ein bisschen Abwechslung drin haben wollte, weil wie gesagt, auf Platz 1 ist für mich hier klar die Szene in dem Restaurant, Alter.
Ja.
Also wie die da rein, da, also wirklich, da ist alles Gold dran. Also wie die am Anfang schon gefragt werden, sind sie Mitglied? Und er sagt, ja klar, sonst wäre die Stimmen höher. Und der andere sagt, das hat er bestimmt nicht verstanden oder so. Das ist schon so geil. Und wie die sich dann da einfach benehmen wie die letzten Hundesöhne in diesem Pinkel Lokal, Alter, richtig geil. Und auch da wieder die Synchro, ey, da kommt ein Schnitt auf eine alte Frau, der steht einfach 2 Sekunden zu lange, dieser Schnitt. Und die können sich einfach stehen lassen. Nein, sie legen drüber. Pfui Deibel, ist die hässlich. Yeah. Und ich finde da einfach alles geil dran. Ey, die ziehen wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde dieses Assi-Verhalten so gut durch und wie sich dann auch alle über sie empören und die da einfach einen Fick drauf geben. Ey, das ist einfach großartig, wirklich. Ich liebe diese Szene. Das ist für mich auch wahrscheinlich eine der besten Szenen in allen Filmen von denen. Sowieso, also für Fäuste, für ein Halleluja, wirklich über allen Zweifel erhaben. Da ist auch für mich die beste Synchro drin. Aber diese Szene ist einfach das pures Comedy-Gold, Alter.
Ja, ja, die ist aus den Gründen auch bei mir auf 1, weil da so geile Sachen drin sind. Ich habe mich selbst über diese kleinen, leisen Dinger am Rande totgelacht, als Bud Spencer dann auch versuchen will, Französisch zu sprechen und Et Viola sagt, statt Et Voila, ist so geil. Ja, ich habe mich da einfach nur eingepisst und ja, für mich gibt es keine Szene, die da auch nur in die Nähe kommt, weil die habe ich als Kind gefeiert, die habe ich als Jugendlicher gefeiert, als Erwachsener und jetzt immer noch. Also. Mhm.
Ja. Die hat bei YouTube 51 Millionen Aufrufe, Alter.
Ja, völlig zu Recht.
Geil. Ja, kurzer Ausflug noch für meine Top 1 und für die Zuhörenden, falls ihr es noch nicht wusstet. Bud Spencer hat ja damals auch ein Buch geschrieben. Ich esse, also bin ich, Manjo Ergo Sum, meine Philosophie des Essens. Ja, falls ihr also über unsere Top 3 hinausgeht, noch ein bisschen mehr euch mit Essen im Kontext Hill oder Spencer beschäftigen wollt, könnt ihr sogar intellektuell ein Buch lesen. Okay, aber zu meiner Top 3, ich war gestern beim Asiaten und hatte dann hier noch mehr Identifikationsgefühl mit meiner 1, auch wieder eher untypisch. Ja, aber eine Faust geht nach Westen, auch wieder ein Spencer-Solo von 1981. Ich habe das so sehr gefeiert, wie er dann da beim Asiaten in dem Western sitzt und da erstmal reinkommt und dann wird ihm halt eine Schüssel mit ganzen Zitronen gereicht und er reicht halt erstmal so eine Zitrone auf und spritzt die halt rein, damit er eben seine Finger sauber machen kann. Und da ist halt dann leider, muss man auch wieder drüber stehen können, ist halt Native American, der auch einfach nur ein italienischer Schauspieler wahrscheinlich ist, der dann mit Pyramidenerde angemalt wurde. Bud Spencer spritzt ihm halt erstmal dann den Rest von dem Zitronenwasser ins Face. Und dann kriegt er halt erstmal eine Riesenschüssel natürlich mit Bohnen als Vorspeise serviert und hat dann aber so einen Riesenkeller, Alter, wo er dann immer in diese Schüssel reinbuddelt und greift, aber vorher eben höflich dem Sheriff vor Ort, nämlich Bronson, gespielt von Joe Bogner, zuprostet, der ihm dann auch zurückprostet, der auch eher kräftiger Statur ist und dann mitbekommt, wie da Bud Spencer reinhaut mit Essen und dann eben unabgesprochen so ein Wettessen stattfindet und der Sheriff dann eben sich auch dazu genötigt fühlt, da reinzuhauen und dann wird auch wieder so ein großes Geflügelvieh rangeholt und es geht halt 5 Minuten lang auch wieder exzessiv gezeigt, bis halt der Sheriff irgendwann aufsteht, ihm ist wahnsinnig schlecht und er zur Toilette geht. Und das ist halt so das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden mit dieser Fressszene. Und in dem Film siehst du halt noch immer wieder andere bescheuerte Fressszenen. Also Bud Spencer draußen hat dann ein Riesensandwich und der kloppt sich da einfach mal komplette gekochte Eier so darauf, weiß nicht wie viele, und klappt geil dann zu, ja. Also so viel zu einem Eier-Sandwich. Ich glaube, so ein Ding kriegst du heutzutage leider nicht kaufen, wenn du hungrig auf dem Weg zur Arbeit bist.
Proteine.
Ja. Und ja, später im Film hast du dann so ein offizielles Wettessen zwischen den beiden, was halt völlig eskaliert. Aber diese erste Szene, wo die ja aufeinandertreffen mit dem freundlichen Zuprosten und das dann einfach ungeplant eskaliert, finde ich einfach wahnsinnig lustig.
An die kann ich mich auch noch erinnern. Die war gut, ja. Aber die Solo-Filme habe ich schon lange nicht mehr gesehen, deswegen wird es Zeit, dass wir die gemeinsamen dann nochmal irgendwann abschließen und dann aber. Denn auch sowas wie Nobody und so hätte ich mal echt Bock, mal wieder zu schauen. Also da ist auf jeden Fall noch genug Material dran, wenn da, also wir haben auf jeden Fall Spaß dran, deswegen ist es auch fast weit nebensächlich, dass da noch jemand anders Spaß beim Hören hat. Ich feiere das einfach, das zu gucken. Ist ja echt geil, aber so für so einen Vorort-Termin dann noch schön Bohnen machen und so. Ja. Sich gegenseitig den ganzen Raum voll furzen und dabei die Filme gucken und sich totlachen.
Ja, solche Filme haben wir bei Eat the Film, ne?
Ja, Mann. Das wär
schon geil, Alter.
Ja.
So dick Speckpfanne mit Bohnen, Alter. Und dann nur so reden.
Das hätte was.
Ja. Und dann auch schon mit dieser Attitüde da reinkommen, ne? So, Platze, ja, hier kommt der Landvogt. So, und dann geht's los.
Meine Frau hat sich ja gestern beschwert darüber, dass unser Kühlschrank so gähnend leer ist. Ich bin mittlerweile der, der meistens einkaufen geht, und ich bin der dann auch meistens kocht, weil ja, ich oft zu Hause arbeite, und dann entspannt mich das auch, abends ja, von der Arbeit runterzukommen und abzuschalten. Und sie ist halt viel unterwegs. Und dann wurde sie halt gestern auch gefragt, was habt ihr noch irgendwas da? Und dann musste sie aufzählen, weil sie hatten mich dann tatsächlich was gekocht und dann irgendwas verwertet und meinte, ist an auch erst an erster Stelle aufgefallen, was wir nämlich viel haben, sind Kidneybohnen.
Sehr gut.
Also Isolation kann kommen. Im Notfall habe ich auf jeden Fall Bud Spencer und Terence Hill Film Futter.
Wo wir gerade über Bohnen reden. Ich wollte eigentlich bei der Aufnahme ja diese Bud Spencer Bohnen essen, habe ich jetzt gar nicht gemacht.
Oh ja.
Naja, dann nächstes Mal.
Naja. Aber ich
darf das noch nicht mehr so lange dauern, sonst laufen die ab.
Ich habe immer mein T-Shirt heute noch angezogen.
Sehr geil.
Ja. Stark.
Jo.
Ja, schade, dass wir schon durch sind irgendwie.
Ja, aber fast eine Punktlandung, ne? Wir müssen ja auch in 10 Minuten durch sein.
Ja.
Ja. Haben wir gut. Gutes Timing. Es ist sowieso länger geworden wieder, wie immer.
Ja. Aber war auch mal wieder eine coole Gelegenheit, weil ich muss ja sagen, so wie gesagt, Bud Spencer und Terence Hill begleiten mich halt seit meiner Kindheit, und alle paar Jahre brauche ich das, dass ich mir irgendwie innerhalb von einer Woche so 4, 5 Filme davon reinfahre, und dann ist auch erstmal wieder gut für ein paar Jahre. So, ich habe das zuletzt irgendwie für unseren Podcast irgendwann mal gemacht. Das muss jetzt ungefähr 3, 4 Jahre her sein. Und deswegen war das toll, irgendwie mal wieder so einen Marathon zu machen. Einfach so innerhalb von 24 Stunden irgendwie 4 Filme. Knaller. Bockt einfach. Also, ja, war eine schöne Gelegenheit.
Ich habe auch so vor 2 Wochen oder so angefangen, die zu gucken, und dachte, ja komm, jetzt guckst du jetzt einen, dann kannst du es ein bisschen ziehen. Und ich habe dann an 2 Tagen einfach alle 6 geguckt, weil es wieder so Bock gemacht hat. Ja, ist zwischendurch immer eine sehr schöne, und auch, es ist auch ein einfaches und lockeres Gucken.
Ja,
so, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, unsere Arthouse-Folge gucken und ich muss mir da Apichat Pong Vera Sitta Cool reinziehen, so, dann, ja, das ist halt eine andere Schwierigkeitsgrad
der
Vorbereitung.
Ja, voll. Auf jeden.
Jo, dann würde ich sagen, wir danken dir erstmal für deinen Einsatz und dein...
Wie gesagt, immer gerne. Ich wollte ja unbedingt dabei sein und bin froh, dass das geklappt hat.
Sehr cool.
Sehr, sehr schön. Dann hoffe ich, dass ihr da auch mit Spaß hattet, und ich gehe mich jetzt ähnlich geil zu fressen wie unsere beiden Hauptdarsteller hier, denn 12 Uhr mittags ist eine beschissene Zeit zum Aufnehmen. Mein Körper funktioniert wirklich nicht wie eine Uhr, aber beim Hunger auf jeden Fall.
Ja. Na dann.
Deswegen würde ich sagen, hau da rein, bleibt da geil.
Danke,
Hoffi. Bis die Tage.
Gerne.
Peace.
Tschüss.
We'll be right back.